ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 21. Heute darf ich begrüßen Stefan.
Guten Abend.
Den Ulrich.
Hallo.
Und meiner einer, wie immer. Ja, wir haben eine Folge auslassen. Also einen Termin.
Einen Termin,
einen Monat. Termin, einen Monat, ja. Es ging nicht anders, aber ja.
Willst du näher darauf eingehen?
Nein.
Okay.
Nein, das nicht. Ja, worüber reden wir heute? Stefan, magst du anfangen? Ich bin nämlich ein bisschen angeschlagen mit der Stimme. Ich rede dann vielleicht, also noch.
Du bist angeschlagen.
Nach ein bisschen Wein geht das vielleicht besser.
Ich bin schon angeschlagen mit ein bisschen Wein. Okay. Ich habe Themen mitgebracht von zwei neuen Meetups, auf denen ich bisher noch nicht war. Oh, danke, dass du mir da die Shownotes auch reinblendest. Das eine ist die Radical Server Unit.
Kennt ihr das? Das ist ein Meetup. Ich habe die ganze Zeit danach gesucht, da haben wir gedacht, das ist irgendwie ein Rack-Server oder irgendwas ganz Tolles. Oder
irgendwas mit Knöpfen
und Kabel. Ja, genau, und mit blinkenden Lichtern und so.
Das ist ein Meetup, das im MetaLab stattfindet.
Okay.
Und das als Thema hat Self-Hosting. Also okay, ja. Services auf eigener Infrastruktur zu hosten. Und das war recht nett schon einmal. Ich war jetzt das erste Mal dort. Findet einmal monatlich statt, wenn es stattfindet. Fällt auch hin und wieder mal aus. Und war sehr nette Runde. Also wer sich für das Thema interessiert, einfach vorbeischauen. Das nächste Mal wieder in 4 Wochen. Ich glaube 24. April ist das. Aber das Datum werde ich raussuchen, weil sie sind noch nicht veröffentlicht gewesen. Okay. Wenn es denn wirklich fix ist, dann schicke ich es dir.
Das heißt, ist das wirklich so gegen den Trend, weil es ist doch gerade alles in die Wolke und gar nichts mehr bei mir selbst?
Ja.
Und das ist jetzt schon die Gegenbewegung wieder.
Die gibt es eigentlich auch schon immer, nicht so Privacy-Concerns und so zu haben und halt auch den technischen Herausforderungen begegnen zu wollen. Wir können das alles doch viel besser und selber machen und so weiter. Und ich host eigentlich eh schon ewig mein Zeug selber. Und jetzt bin ich wieder mal drüber gestolpert auf Twitter und da kannst du mal vorbeischauen. Und war recht nett. Also wir haben angefangen, dort Matrix.io aufzusetzen. Sagt euch das was?
Nein. Nur die Filmreihe.
Ja, das ist ein Server. Im Prinzip könnte man sagen, ein selbst gehostetes Slack.
Okay. Ah. Also quasi ein Chat-System mit allem rundherum.
Ja, aber vielleicht ist sogar fast der bessere Vergleich ein selbst gehostetes Signal, weil das Ganze ist verschlüsselt.
Mhm. Ja, wenn es Signal ist, dann kein Chat.
Oder? Ja, aber ja. Von der Technik her, von der Verschlüsselung ist es eher das Signal.
Ja, aber vom Feature-Set eher an Slack dran.
Jupp, würde ich sagen.
Spannend.
Und es ist aber so, dass es auch Konnektoren hat zu anderen Systemen und so. Also es ist dezentral die ganze Geschichte auch aufgebaut. Mhm. Also es gibt einen zentralen Server, wenn man so will, also einen Hauptserver, an dem man sich dann dran connectet. Aber das Ganze ist im Großen und Ganzen ein Netzwerk von Servern.
Also das heißt, man kann sich quasi mit anderen, also dein eigener Server verbindet sich mit anderen Servern und du kannst dann mit Usern von dem anderen Servern auch kommunizieren.
Ganz genau
und
so weiter. So ist das, ja.
Also so ähnlich wie Jabber.
Yep.
Auf die Art und Weise halt.
Yep. Okay. Und eben mit End-zu-End-Verschlüsselung ist der Sinn und Zweck dahinter. Ein bisschen bekannter ist der Name vom Client, der heißt nämlich netterweise anders, der heißt nämlich Riot.
Noch nie gehört.
R-I-O-T, da gibt es noch als Android-Client und auch als iOS-Client und auch als Web-Client.
Okay.
Und die Server-Komponente heißt Matrix.io.
Okay.
Und ist aber eigentlich nicht gedacht, dass man das quasi nur intern betreibt? Sondern eben wie Slack, dass du dich zu anderen Teams connecten kannst. Oder kannst du das wirklich nur quasi intern aufsetzen und als internes Kommunikationstool nutzen?
Du kannst es rein intern nutzen, du kannst es eben aber auch zu anderen Servern dich verbinden und du kannst auch zum Beispiel an andere Services dich dran koppeln wie an Slack-Channel oder sowas.
Ah, super. Ja.
Also das ist ein ganz wüstes Ding. Die haben eben halt auch APIs in andere Systeme hinein.
Okay.
Dann ist halt natürlich nur deine Seite verschlüsselt.
Ja.
Es ist noch nicht wirklich ausgereift. Ich sehe immer wieder Bugs im Web-Client. Der Android-Client wirkt besser. Beim Web-Client sehe ich immer wieder mal verschlüsselte Nachrichten, die nicht entschlüsselt werden können.
Okay.
Also da haben sie noch
nicht
ein paar
Sachen. Können oder einfach nicht werden.
Also du kriegst eine Fehlermeldung dann statt der Nachricht. Du siehst nur, wer was behauptet hat, aber nicht, was die Person behauptet hat.
Okay.
Dann musst du wieder am Android Client schauen, was der Inhalt war. Also da ist noch Room for Improvement.
Basierend auf was? Jetzt programmiersprachentechnisch oder?
Habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht angeschaut.
Okay.
Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch noch ein bisschen reingeschaut, noch zusätzlich in einen Kommandozeilen-Client, also in WeChat. Da gibt es nämlich auch einen Agent dafür. Der ist dann in Lua geschrieben, aber das Matrix.io ist sicher nicht in Lua geschrieben. Also ich weiß es nicht.
Okay. Nein, sehr, sehr interessant, weil wir nutzen Slack ganz massiv intern für die Kommunikation und das ist so quasi das eines der besten Kommunikationstools für Projektteams, das ich bis jetzt gesehen habe.
Was näher am Slack dran ist, wo sich auch was geändert hat, ist Gitter, falls euch das was sagt. Eben ein relativ ähnliches Service, das ist vor kurzem verkauft worden an GitLab. Mhm. Das ist die große Konkurrenz zu GitHub.
Die Konkurrenz, ja. Die Idee von GitLab ist ja, dass du es wirklich auch selber hosten kannst.
Ne? Ja, aber du kannst es auch mieten.
Du kannst es auch mieten, ja, genau.
Es gibt On-Premise, es gibt es auch nur als Service und so weiter. Genau, und das gibt es auch selbst betrieben in allen Spielvarianten. Und sie wollen sich halt von GitHub ein bisschen absetzen mit zusätzlichen Services, wie zum Beispiel eben so eine Chat-Geschichte.
Ah, und die haben das aufgekauft,
haben
das
sie es implementieren oder was? Mit dem netten Zusatzaspekt, dass sie versprochen haben, komplett alles zu open-sourcen.
Mhm.
Das heißt, man wird dann auch wohl seinen eigenen Gitter-Server und seinen eigenen betreiben können und hosten können und so weiter. Und das ist auch eine recht nette, positive Entwicklung in der Ecke, dass sich da auch wieder was tut. Mhm. Damit mischt sich das alles wieder ein bisschen mehr auf.
Okay.
Ja, der Markt ist jetzt generell, oder wird gerade ziemlich beackert, was ich gelesen habe. Google drückt jetzt auch, glaube ich, massiv an. Die wollen quasi ihr Hangouts, das sie haben, wollen sie dahingehend umbauen, dass das auch quasi zu einer Slack-Konkurrenz wird.
Okay.
Also das klassische Hangouts, das wir kennen und
wird es so nicht mehr geben.
Und lieben, meiner Meinung nach.
Naja.
Ich mag es
ja
gerne.
Ja, ich weiß,
Videokonferenzen
sind ein Wahnsinn. Hangouts-Fan. Ja, ja. Das Thema passt eh, weil ich habe dazu ein gutes Thema auch noch. Aber
auf jeden Fall, also Google wird Hangouts Richtung Slack umbauen oder ist voll dabei. Wird spannend, wer sich da irgendwie am Markt behaupten kann. Ne?
Naja, ich sag mal so, Slack hat es halt schon geschafft.
Definitiv, also, aber das ist ja...
ja, das heißt noch nichts.
In unserer Branche keine Garantie für...
Nein, das nicht. Aber es wird sicher schwer werden, ihnen den Schneid abzukaufen.
Wem gehört Slack?
Slacks, das ist eine eigene
Firma. Microsoft wollte es kaufen, hat es aber nicht geschafft, glaube ich. Genau. Irgendwie war das... Die sind noch eigenständig.
Ja, halt glaube, mit den ganzen Investoren halt mehr oder weniger eigenständig.
Ja. Aber es gehört keinem von den großen...
Nicht, dass ich wüsste. Dass ich wüsste.
Mhm.
Ja.
Großen vier. Wie viele große sind es eigentlich?
Ja, was weiß ich.
Okay.
Kann man drüber streiten wahrscheinlich. Wer ist noch groß?
Muss man aber nicht.
Was ich auch gelernt habe in letzter Zeit, das wusste ich bisher gar nicht so im Detail. Signal, ich habe deswegen Signal auch genannt, weil im Prinzip hast du ja schon eine Timeline dort von den Nachrichten.
Das stimmt schon, ja.
Nur ist es netterweise so, wenn da mehr Leute drinnen sind, das Zeug skaliert nicht so wirklich, weil das eigentlich eben nicht ein Channel ist, auf den alle zugreifen, sondern das sind sozusagen N-1 Verbindungen zu allen anderen Leuten und die Nachrichten werden alle immer peer-to-peer geshared. Und auf die Art und Weise skaliert das eben fröhlich nicht. Wenn da 20, 30 Leute sind, dann geht es dahin. Und insbesondere jetzt ist ja noch als Feature vor einiger Zeit in Signal dazu gekommen, dass es sozusagen Desktop-Apps gibt, die dann entsprechend auch weiteren Usern entsprechen, die dann auch wieder in diesen Connections alle drinnen sind, wo das dann wieder fröhlich hin und her geht.
Naja. aber die wollen jetzt auch irgendwie Videotelefonie oder Telefonie einführen, oder? Ich habe irgend sowas gelesen, ich kann mich auch irren.
Ja, aber das haben sie doch schon lang, Signal.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist erst relativ neu.
Slack hat es relativ neu.
Slack hat es relativ neu, aber Signal hat das doch schon länger. Das war doch immer auf zwei Apps aufgeteilt.
Ach so, das kann sein.
Und
Audio, aber Video ist, glaube ich, neu.
Ja, das kann auch nur sein, dass
nur... Ja, Audio, stimmt, Audio war von Anfang an, ziemlich von Anfang an dabei.
Ja, okay.
Aber auf zwei Apps aufgeteilt und das haben sie dann konsolidiert in eine.
Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe.
So war das, glaube ich.
Ich verstehe. Ja, ich habe irgend sowas gelesen, ich kann mich auch irren. Weißt du, ich bin das relativ.
Aber jetzt hake ein, was war mit Video?
Ja. Also, Ich hatte die Aufgabe, eine, ich sage jetzt mal so, Personal Cloud, was auch immer, aufzusetzen. Und ich persönlich verwende ja C-File, Uli, du verwendest auch C-File.
Habe ich auch.
Haben wir auch in irgendeiner IT-Keller-Folge halbwegs ausführlich besprochen. Und die Anforderung war aber, ja, wir hätten aber gern sowas wie Google Docs. Gut, haben wir angeschaut, da gibt es unterschiedlichste Geschichten. Zum einen von LibreOffice, das Ding nennt sich Collabora oder Collabora oder so irgendwie. Ist quasi so ein, ich sage jetzt mal, Dokumentserver, was auch immer. Halt mit im Browser funktionierenden Word-Derivat bzw. Excel-Derivat bzw. was auch immer. Das Ganze lässt sich einbinden in OnCloud bzw. in Nextcloud, was ein Fork von OnCloud ist. Beziehungsweise theoretisch auch in C-File, aber OnCloud und Nextcloud, es gibt so eine lustige, ich weiß jetzt gar nicht, wie diese Schnittstelle heißt. Ozi, Dozi, Mozi, Wozi, irgendwie so ähnlich. Es gibt eine Schnittstelle, um eben so Dokumente zu bearbeiten. Da gibt es eine eigene API dafür, beziehungsweise ein eigenes Protokoll, was weiß ich jetzt nicht genau. Und C-File unterstützt das nicht. Das heißt, wenn man quasi dieses LibreOffice-Teil verwenden will, muss man über WebDAV arbeiten, was relativ unschön ist. Ja. Das heißt, du schickst diesen Collabora quasi einen WebDAV-Link, wo du quasi schon eine Authentifizierung dabei hast, dass der das darf, ja, halt mit irgendeinem Key oder was auch immer. Und dann macht er das Ganze über WebDAV auf und speichert es auch wieder per WebDAV ab und so weiter. Was ich jetzt nicht so lustig gefunden habe.
Ja. Und synkt alle paar Sekunden?
Das weiß ich. Ich habe es nicht ausprobiert. Ach so. Ich habe allein schon den Ansatz habe ich nicht lustig gefunden. deswegen habe ich mir dann quasi OnCloud und Nextcloud angeschaut und habe entschieden, ich nehme Nextcloud. Die sind irgendwie ein bisschen weiter, die haben ein bisschen mehr lustige Sachen dabei, finde ich. Sind trotzdem, die meisten Plugins von OnCloud funktionieren trotzdem in Nextcloud. Und irgendwie, gut, setze ich das mal auf.
Du kennst die Geschichte hinter Nextcloud?
Nextcloud ist ein Fork von OnCloud.
Ja, de facto der Nachfolger. Also die wesentlichen Leute vom
Projekt. Die wesentlichen Leute von OnCloud sind zu Nextcloud gewechselt, ja. Mhm. Ja. Wie auch immer. Und dann habe ich mal versucht, dieses Collabora irgendwie zu installieren. Erst einmal bin ich dann drauf gekommen, dieses Collabora, was da Open Source ist, ist beschränkt irgendwie auf 4 User gleichzeitig oder so. Oder irgendwie so, also irgendwie sowas Blödes. Ist eigentlich nur eine Developer-Variante für dieses Open Source Google Docs, sage ich jetzt einmal. Mhm. Ja. Das Ganze kommt in einem komischen Docker-Image daher, das hinten und vorne nicht funktioniert. Man muss irgendwelche komischen Kernel-Module installieren, bla. Ja. Also ich habe mit Docker noch nicht viel gemacht, habe mich dann halt ein bisschen beschäftigt, weil ich halt das installieren wollte. Und es ist einfach wirklich öd. Mhm. Also ich bin echt in keinster Weise ein Docker-Experte, aber die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, schreckt mich wirklich davon ab, muss ich jetzt mal sagen.
Ich habe dich auch am Dienstag vermisst, aber das kommt später.
Ja, genau. Na, wie auch immer. So, und dann Suche, ne, finde ich ein lustiges Ding namens OnlyOffice. OnlyOffice ist quasi, die stellen im Services zur Verfügung, beziehungsweise auch Open-Source-Varianten von einem Document-Server, der genau das kann, was, oder mehr oder weniger das kann, was dieses Collabora kann, plus einen, wie nennen sie das, Community-Server, also du kannst dann wirklich so ein gesamtes Projektmanagement, CRM, was auch immer, das ist alles online, alles, das ist alles auf einem Server, das kannst du selber installieren, das kommuniziert alles miteinander, du erstellst online ein Word-Dokument, schreibst da rein und hin und her kannst, während du das, also es können mehrere Leute gleichzeitig editieren, es gibt einen Chat dabei, es gibt Kommentare dabei, und also es ist wirklich gut gemacht, es gibt ein paar Features, die es noch nicht kann, wie zum Beispiel Conditional Formatting im Spreadsheet-Tool. Mhm. Also, dass du sagst, okay, ich hätte gern, wenn das eine Feld ausgefüllt ist, dann soll das andere Feld eine rote Hintergrundfarbe bekommen. Irgendwie sowas. Conditional, Conditional Formatting nennt sich das im Excel.
Kennt man eh schon seit Jahren.
Genau. Google Docs kann das zum Beispiel. Wie auch immer, habe das installiert, das kann man runterladen, das ist irgendwie so, was auch immer, Node.js, schlag mich tot, irgendwas. Dann schmeißt man da einfach einen komischen Nginx Reverse Proxy davor, installiert. Genau. Und jetzt komme ich
ganz
zu,
simpel.
Ja. Ja, es hat ein paar Tage gedauert, es hat schlussendlich funktioniert. Ja. Und da haben wir gedacht, verdammt, es gibt noch immer kein unter OnCloud oder Nextcloud nennen sich diese ganzen Plugins ja Apps. Ja. Es gibt noch immer keine OnlyOffice-App für diesen Document-Server. Mhm. Und irgendwie zwei Tage später schreibt OnlyOffice, sie haben jetzt so eine OnCloud-App geschrieben. Die funktioniert auch mit OnCloud, allerdings nicht mit Nextcloud. Dann habe ich mir das angeschaut, haben wir das gezogen vom GitHub-Repository, habe da ein paar Sachen getweakt und siehe da, es geht in Nextcloud auch. Und schreibt großartig im Nextcloud-Forum, alles kein Problem, geht alles. Stell das alles auf GitHub online. Ja, also hab das
das klingt nach famous last words.
Ja. Ja. Hab quasi das Repository von dieser OnCloud-App von OnlyOffice geforkt, ja, hab meine Änderungen gemacht, hab das in meinem geforkten Repository online gestellt und dann geschaut, holt euch das, geht schon. Ja. Funktioniert. Naja, ich habe dann irgendwie versucht, den OnlyOffice-Typen zu sagen, hey, ich habe da eine Variante, die funktioniert, schaut euch das an. Ja. Dann waren die, glaube ich, ziemlich anbissen, also wirklich anbissen, weil ich habe natürlich diesen Link zu meinem GitHub-Repository überall gepostet, wo es nur geht. Ja.
Ja, vor allem mit der Background-Story. Die Nextcloud-Entwickler sind die ehemaligen OnCloud-Entwickler und die mögen sich wahrscheinlich nicht so gern.
Naja, nein, das hat ja damit nichts zu tun. Hm. Das ist ja komplett wurscht. Kann ja OnlyOffice auch wurscht sein. Ja. Nein, auf alle Fälle haben die dann nicht meinen Fork irgendwie, ich habe jetzt auch keinen Pull-Request gemacht bei ihnen, sondern ich habe immer gesagt, ja, das funktioniert. Dann haben sie zurückgeschrieben, nein, und ich habe das nicht beachtet und das nicht beachtet und sie haben es jetzt besser gemacht, ja? Und sind dann quasi zwei Tage später mit ihrer eigenen Variante quasi online gegangen, wo die Änderungen wirklich eins zu eins das Gleiche sind, plus halt ein bisschen was anderes.
Ein paar Kommentare mehr.
Also wirklich lächerliche Sachen. Ja. Wie auch immer, habe ich sehr lustig gefunden. Und sie waren irgendwie, sie waren irgendwie sehr unfreundlich zu mir, obwohl ich ihnen nur helfen wollte. Ja, na wie auch immer, das funktioniert eigentlich wirklich gut, muss ich sagen. Mhm. Plus Nextcloud, haben wir gedacht, naja, ich will von dieser Skype-Konferenz irgendwas weg. Ja. Mhm. Und habe mal geschaut, na was gibt es denn da so? Und bin auf Spreadme gestoßen. Das ist ein WebRTC-Server. Und dafür gibt es ein nettes Plugin bzw. eine App für Nextcloud oder ich glaube sogar für OnCloud, das weiß ich jetzt gar nicht. Mhm. Ich glaube, es ist ja wieder mal für beide. Oder in dem Fall glaube ich nur für Nextcloud. Keine Ahnung. Und du hast eine komplette Videotelefonie, wo halt mehrere Leute Konferenzen machen können. Du kannst Dokumente sharen, also PDFs. Du ziehst ein PDF rein und alle Leute sehen das PDF.
Ja? Wow, cool.
Du ziehst eine leider eben kein PowerPoint, sondern eine Open Office Präsentation rein und kannst da durchgehen und alle Leute sehen das. Du kannst Screen sharen, das funktioniert auch ziemlich gut.
Super.
Und ich bin wirklich beeindruckt und es gibt halt noch einen Chat und kannst ja, was auch immer. Mhm. Also ich bin wirklich beeindruckt, ganz ehrlich. Deswegen habe ich in Stefan auch kurz angetwittert zum Thema, was er als Stun bzw. Turn-Server verwendet.
Mhm. Pause.
Kannst du WebRTC erklären?
Die Idee ist einmal prinzipiell, dass man gerne so Chat, egal ob Text, Video, Audio oder File-Sharing, gerne Peer-to-Peer hätte und nicht über einen Server drüber.
Ja.
Hätte man gerne.
Genau. Die Idee von WebRTC ist, dass quasi jeder Client miteinander kommuniziert. Ne?
Direkt. Und zwar möglichst direkt. Und jetzt ist der Haken der, dass relativ große Teile der Internet-Community, wovor flüchtest du gerade?
Von meinem Handy.
Ach so.
Das funkt rein.
Ah, ist okay.
Ich schalte es einfach mal aus.
Ja, geh mal auf Flugmodus. Ja, aber ziemlich.
Große Teile des Webs hinter NAT stecken, also die
genau.
nicht die Clients keine öffentlichen IP-Adressen unmittelbar haben, sondern hinter irgendeinem oder mehreren Routern stecken, die da mehrere IP-Adressen zusammenführen auf unterschiedliche Ports einer IP-Adresse. Das heißt, von außen nicht über fixe IP-Adresse und Port einfach erreichbar sind.
Genau.
Es funktioniert aber interessanterweise trotzdem, wenn man diese Verbindungen sozusagen umbiegt, geeignet. Und dafür braucht man aber einen Server, der einem beim, wie man sagt, Signaling hilft.
Genau, also quasi um die Verbindung alle, aufzubauen.
Ja, ne? Melden sich alle am Anfang einmal bei diesem Stun-and-Turn-Server, die da miteinander kommunizieren wollen. Und der teilt den einzelnen Teilnehmern mit, wie sie direkt miteinander kommunizieren können.
Genau.
Dann versuchen sie das direkt miteinander. Wenn das klappt,
auch nicht gut.
Genau. Wenn es nicht klappt, geht es doch wieder über den Stun-Turn-Server.
Genau. Also Stun ist eigentlich das Signaling und Turn ist quasi, wenn wirklich der Videostream von dem einen Client zum Server geschickt wird und der schickt es dann zum anderen Client weiter.
Wobei man
der schleift das quasi durch. Ne?
Man kann es eben auch als Feature sehen, wenn man nicht Peer-to-Peer haben will, weil wenn es zu viele Clients sind, dann funktioniert Peer-to-Peer nicht mehr. Nicht.
Genau.
Peer-to-Peer skaliert nicht.
Genau.
Das ist so das Thema netzwerkseitig, weil sonst hätte man eben so viele Videostreams, wie man Clients hätten, mit denen man reden will, weil man nur in einem Netzwerk broadcasten kann, aber nicht auf einzelnen Adressen.
Genau. Und deswegen habe ich dann versucht, auf Überspace einen Stun- und Turn-Server zu installieren. Das funktioniert auch mehr oder weniger gut oder schlecht. Ich bin da auf einer relativ alten Kiste, die hat noch irgendwie einen 2.6er-Kernel oder sowas, also relativ alt.
Mit zwei IPs?
Nein, leider nicht.
Das ist eigentlich
eine Voraussetzung, ja, ich weiß. Ja. Nein, ich habe es dann auf meinem eigenen Server installiert, auch nur mit einer IP und das funktioniert eigentlich ganz gut. Hm. Also, ja. Wie auch immer, jetzt habe ich eigentlich ein vollwertiges Cloud-File-Sharing-Ding mit Office, Online-Office quasi. Ja. Plus diesen Videokonferenz, was auch immer, Ding.
Für gratis.
Und deswegen ist letzten Monat auch der Podcast ausgefallen, weil
der
hat jetzt zwei Monate daran gearbeitet.
Der Kreis schließt sich zu deinem Self-Hosting.
Absolut. Also deswegen das Thema hat voll gepasst. Ich bin wirklich beeindruckt. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die mich noch stören, wie zum Beispiel das Theming vom Nextcloud. Es gibt zwar ein Plugin oder eine App, die das macht, ja, aber zum Beispiel Not Found Links sind dann trotzdem noch das Standard-Theme und da hätte ich halt aber trotzdem gern meinen eigenen Hintergrund und mein Logo drauf. Ja.
Ja.
Gut, das muss man vielleicht finde ich Zeit, um das mal selber zu machen und dann werde ich dort einen Pull-Request hinschicken. Aber
wieder eine Schelle
holen? Nein. Aber prinzipiell bin ich im Großen und Ganzen wirklich zufrieden.
Ich habe ein Uncloud-Trauma. Ich glaube, ich kann das in meinem Leben nicht mehr verwenden.
Ja.
Ich hätte das einmal ganz gewaltig Daten geschreddert und.
Ja, also bei mir fängt es ganz woanders an. Ich hasse das Uncloud-Logo. Es tut mir leid. Ich bin ein visueller Mensch und für mich.
Das Nextcloud-Logo ist viel netter.
Ja, aber das Uncloud-Logo, das ist wirklich von einem untalentierten, ich weiß nicht was gemacht worden. Und
Mato, du hast jemandem Unrecht.
Also. Ja, aber der war betrunken oder nicht fähig. Das tut mir leid. Aber
wirklich?
Ja, ich finde das wirklich abstoßend. Und ja, deswegen bin ich Passivfile.
Ja, gut.
Sind die manchmal die wirklich banalen Gründe bei mir?
Ja. Nein, ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe manchmal auch solche Gedanken. Nein, gefällt mir nicht. Ich nehme das andere auch, wenn es nicht so gut ist.
Das ist irgendwie,
aber es ist einfach hübscher.
Es ist pervers, aber es ist so.
Ja.
Gut.
Ja, das war meine Nextcloud-Geschichte.
Du hast gesagt, Docker ist eine Katastrophe für dich.
Ja.
Du warst beim Docker-Meetup.
Genau, das war nämlich am Dienstag. Nach Jahren gab es wieder ein Docker-Meetup in Wien.
Mhm.
Das kommt jetzt sozusagen wieder neu daher. Das war zum, ich glaube, 4. oder 5. Geburtstag von Docker.
Okay.
Hat sich das wieder ergeben. Ein Bekannter von mir hostet dieses Meetup ab jetzt einmal im Quartal.
Wirklich?
Und das war ganz nett. Wir haben jetzt ein bisschen eine Anfänger-Session dort gehabt.
Wo war das?
Bei Microsoft im Headquarter.
Microsoft.
Am Wiener Berg oben. Ja, auch schöne große Räumlichkeiten mit netten Buffet, das war ganz nett und wir haben dort 3 Stunden herumgebastelt. Und Docker hat eine ziemlich spektakuläre, wie sagt man, so Demo-Umgebung quasi gebaut.
Also du hast für das Meetup oder was?
Für dies, zum Anlass dieser Geburtstagsgeschichten und eben für Training-Sessions und im Zuge dieses Meetups haben wir das immer verwendet. Und jetzt läuft das halt auch schon seit ein paar Wochen, diese Sachen, das heißt langsam aber sicher ist das ausgereift. Und das äußert sich so, dass du einfach auf die richtige Webseite gehst und dann teilt sich dein Browser in 2 Teile. Am linken Teil hast du sozusagen die Docker-Doku oder das Tutorial.
Ja.
Und auf der rechten Seite hast du ein Terminal in diesem Browserfenster. Also
wo du schon im Docker in dem Docker-Image drinnen bist. Also in dieser.
Wo du auf einem Server im Internet angemeldet bist. Und wenn du dir das genauer anschaust, ist das ein 16-Core-Rechner und zur Zeit, wo wir da angemeldet waren, waren 70 GB belegt von 128.
Also, dann jetzt.
Ja.
Okay.
Also das war ganz schöne Hardware, die man da so hat und du hast da fröhlich installieren können, was du wollen hast im Prinzip.
Also du musst das nicht vorher ein Docker-Image auswählen, sondern du hast gesagt, okay, ziehen wir mal das Hello World Image und.
Ganz genau, und dann geht es dahin und ich hätte doch gern noch ein Ubuntu-Image dazu und ein weiß nicht was alles. Die Infrastruktur war groß genug und schnell genug. Das war echt spektakulär. Das hat wirklich funktioniert.
Wenn da Services gestartet wurden, konnte man die dann auch übers Internet erreichen.
Absolut, die haben dynamische Domänen zugewiesen gekriegt, die hast du sofort gesehen im Internet und das hat einfach funktioniert.
Wirklich?
Das habe ich so in der Form eigentlich noch nicht gesehen. Also die Latenz war okay, wenn du getippt hast, ne, du hast instantanes Feedback gehabt von dem Server, das hat einfach hingehauen. Also die Docker-Leute haben das ziemlich auf der Reihe, diese Training-Sessions.
Cool.
Ja, war
ja, ziemlich müssen wir dann da musst du unbedingt den Link schicken, weil das tun wir dann in den Shownotes und ich will das ausprobieren.
Man muss aus der Browser-History wieder rauskriegen.
Ja.
Aber da kann man sich einfach anmelden und sie haben es nicht groß publiziert, aber es ist öffentlich soweit.
Lustig.
Es ist halt so, wenn du aus dem Browserfenster zu, wenn du es dazu machst, naja, bist der andere User nicht.
Na also gut,
du
bist. Es ist halt nur zum Ausprobieren. Ne? Zum
Ausprobieren, ganz genau.
Aber das ist ja schon mal viel wert.
Ja. Aber wir haben da drinnen auch entwickelt und so Sachen und das hat einfach funktioniert.
Cool.
War sehr,
sehr hübsch. Sehr nett.
Ja. Cool.
Ich bin gerade auf der Docker-Webseite und ich finde es ja großartig, ab dem Tag 1, also die haben wirklich ein Design. Ja. Also Docker ist einfach wirklich von Anfang an zum Niederknien, wie sie das Ganze kommunizieren. Das ist wirklich.
Und für mich war dann eben der lustige Kontrast am nächsten Tag dieses Meetup, von dem ich gerade vorher erzählt habe. Da haben wir installiert mit LXC, also Linux Containers. Und das ist so ziemlich das andere Ende von hübscher Grafik und Marketing und so weiter. Aber lustigerweise, also featuremäßig gar nicht so unterschiedlich. Das hat sich alles sehr ähnlich angefühlt.
Ja, nein, also definitiv, da gebe ich da schon recht. Ja.
Und auch so mittlerweile, er hat auch LXC vordefinierte Templates und so, das du einfach verwenden kannst und wo du schnell was zum Laufen kriegst, das funktioniert auch sehr hübsch.
Ja.
Das war sehr nett. Also jetzt schauen wir so ein bisschen mehr diese Containerwelt an. Bisher bin ich ja eher der Virtualisierer. Also seit, glaube ich, 6 Jahren alles mit KVM. Früher einmal mit VMware, mit diesem ESXi, den es da für lau gegeben hat. Und dann bin ich irgendwann einmal umgestiegen auf KVM. Und eigentlich ist das ja doch eine Oberheit, nicht? Also
man hat halt
Kernel fröhlich
am Laufen. Blöde Frage für einen Nicht-Server-Menschen. Ist so ein Konzept wie Docker oder diese ganzen Container-Dinger ist das die logische Nachfolge von der Virtualisierung oder darf das ruhig parallel für die nächsten 20 Jahre existieren?
Also von mir aus kann es ruhig parallel geben, weil es ist immer wieder ganz gut, wenn man mehrere kompetitive Sachen hat. Aber es ist halt, und es ist auch nicht so, dass das erst später gekommen wäre. Also LXC gibt es auch schon relativ lang.
Okay. Es gibt LXCs, also es gibt auch diese BSD-Jails oder das ist auch sowas ähnliches. Ja.
Also gefühlt von außen ist Docker 10 Jahre später gekommen. Oder dieses
Container. Docker ist sehr spät gekommen.
Wie gesagt,
die Idee an sich gab es schon länger.
Ja.
Und ist auch schon länger umgesetzt.
Ich bin nicht der Docker-Profi, aber gefühlt ist Docker eigentlich nur es in hübscher gemacht, also leichter administrierbar und so weiter. Mhm. Sie haben nicht die urtechnischen Innovationen, soweit ich das sehe. Ich meine, das mit diesem Onion-File-System, das finde ich schon relativ nett.
Ja, das ist schon ganz nett. auch, ich glaube, sie haben sehr viel getan in letzter Zeit zum Thema Orchestrierung von mehreren
Containern. Also das ist so sozusagen jetzt auch Enterprise-ready, ja, wenn man so will.
Genau.
Und LXC ist eher Barebones, das Ganze. Da konfiguriert man mehr selber herum und so.
Ja. Mhm. Ja. Okay.
Und es, manche Sachen gehen halt auch nur mit Virtualisierung. Also die Bedingung bei dieser, also Paravirtualisierung oder so, wie es eben so ist mit diesem Sharing wie bei Docker, ist, du musst halt den gleichen Kernel haben, dass du wirklich die Sachen effizient ausnutzen kannst.
Mhm.
Oder anders gesagt, wenn du ein Docker unter Windows betreibst, was geht mittlerweile, dann läuft da in Wirklichkeit Linux-Kernel auch noch und auf dem läuft wieder alles drauf.
Ja. Mhm.
Also für das erste Docker-Image sozusagen hast du gegenüber Virtualisierung auf Windows eigentlich keinen Gewinn, weil du ja eh einen ganzen Linux-Kernel dazu hast. Erst dann die zweite shared wieder mit dem ersten gemeinsam den Kernel.
Mhm. Also der Unterschied ist ja auch, bei der Virtualisierung kann ich auch wirklich Ressourcen zuordnen, ne? Und das kann ich bei Docker nicht wirklich, oder?
Mhm.
Kann ich das sagen, verwenden? Du darfst nur einen Core verwenden von der
CPU? Ja, ich glaube, das geht mittlerweile auch alles, ja. Da geht ziemlich viel jetzt mittlerweile.
Okay, und man kann auch irgendwie RAM limitieren oder sonst irgendwas, oder?
Mhm. Okay. Ja, soweit ich weiß, geht das alles mittlerweile.
Lustig.
Und was auch recht spannend ist, was ich was tut, da weiß ich technisch noch weniger drüber, ist, wie das jetzt eigentlich ist mit diesen Themen wie Ubuntu unter Linux und oder Bash unter Linux und so weiter, was für eine Art von Virtualisierung das jetzt eigentlich ist.
So.
Mit dem letzten Windows 10 kriegst du, wenn du ein paar Mal klickst jetzt...
Unter Windows meinst du?
Du hast Linux gesagt.
Ja, du hast Linux gesagt, deswegen war ich ein bisschen verwirrt.
Bash unter Linux?
Nein,
Bash unter Windows.
Soll jetzt nicht das Problem sein.
Ubuntu unter Windows, wollte ich sagen.
Ja, okay.
Ja. Weil das läuft ja alles relativ komplett mittlerweile, also auch grafische Benutzeroberflächen laufen und so weiter. Was das genau für Virtualisierung ist, habe ich noch nicht gelesen.
Kommt das nicht erst mit dem Creators-Update jetzt?
Die Bash? Nicht? Ja, es ist, also dem kannst du schon...
Okay.
Kannst schon klicken und hast schon.
Mhm.
Weil eigentlich hat ja Windows schon zu NT4-Zeiten parallel mehrere Stacks da laufen gehabt. Nicht? Also da hat es immer schon eine POSIX-Umgebung gegeben und so weiter, die du alle parallel haben kannst. Und ob das jetzt auch sowas ist oder Paravirtualisierung, das weiß ich nicht genau. Nicht? Also müsste man sich dann auch wieder mal ein bisschen genauer anschauen, wie sie es implementieren. Aber das finde ich auch ganz spannend, also dass da sich Microsoft ziemlich öffnet jetzt.
Ja, auch das Azure oder Azure oder keine Ahnung, wie es nun mal heißt.
Also amerikanisch ist es Azure.
Azure sagen wir.
Ja. Da machen sie ja auch mittlerweile extrem viel Lust, extrem viele Varianten kann man da wahrscheinlich mittlerweile eh schon Docker-Images hochladen. Ne?
Das ist jetzt so das, wie sie es eben auch ein bisschen beworben haben mit Docker.
Deswegen war das Docker-Meetup auch bei Microsoft wahrscheinlich.
Weil die sind auch Partner von Docker wieder, nicht? Also so geht das auch wieder recht eng dann ab.
Mhm. Ich dachte, dass Microsoft dort viel mehr die Finger drin hat bei Docker.
Kann sein, ich bin vielleicht nicht informiert drüber, ich weiß es einfach nicht.
Keine Ahnung.
Naja, aber ich werde mal dieses gratis einmal ausprobieren, Docker-Dingsbums einmal.
Ja, vielleicht wirst du dann warm damit.
Ja,
manche Dinge oder brauchen so einen zweiten oder dritten Anlauf.
Das kann durchaus sein,
Ich meine, was die ganze Geschichte hört ist, man muss halt in gewissem Sinn vorsichtig sein, wie sonst auch überall, mit diesem Repository, das es da halt so gibt.
Ja, genau, da kann halt alles Mögliche drinnen sein. Ne?
Wobei, man kann...
Gibt es da ein Review von Docker? Schauen sich die Images an, die da hochgeladen werden und sagen...
Die Community-Images nicht, aber es gibt eben ein Set von Images, die von ihnen, oder Templates auch, die von ihnen maintained werden.
Mhm.
Und da haben sie die Finger drauf und da kannst du dich dann halt schon halbwegs drauf verlassen,
dass das okay ist.
Auch halbwegs sicher
ist und keine Ahnung.
Okay. Aber ich würde eben nicht blind was von irgendwem installieren, den ich nicht kenne.
Ja. Zum Beispiel Collabora.
Das ist nämlich eher ein guter Punkt, jetzt nicht auf Collabora spezifisch,
nein.
Aber wenn du das so überlegst, was installieren wir eigentlich blind, ohne dass wir uns genau anschauen?
Ja. Aber da haben wir schon Beispiele, dass das schief gehen kann. Ne?
Absolut.
Siehe NPM.
Absolut.
Und so weiter. Ja.
Nein, ich habe da eh auch zum Thema Don't Pipe to your Shell.
Ja.
Also dieses ominöse wget zieht da ein komisches Shell-Skript runter und pipes dann direkt nach Bash oder nach SH. ohne zu wissen, was da überhaupt drinnen steht, ist halt schwierig.
Aber es ist auch halt schwierig zu verstehen, was drinnen steht, nicht?
Ja, wenn es nur haben will, aber das ist genau das Gleiche. Natürlich, keine Frage, keine Frage. Und viele Leute interessiert es wahrscheinlich auch gar nicht. Hm. Ne?
Ja, aber das ist ja überall schon so.
Ja. Du brauchst ja nur eine blöde Handy-App installieren, du kannst auch nicht sicher sein, was da drin, was da passiert.
Vor allem der Entwickler, der die App schreibt, ja, der hat ja auch 17 Libraries im Einsatz, ja, die wiederum 17 Dependencies haben irgendwo hin.
Und der weiß auch nicht wirklich, was da im Hintergrund so vielleicht noch mit passiert. Ja.
Der kann darauf hoffen, dass der App Store das durchwinkt oder
genau,
nicht.
Genau, absolut.
Aber ja, ohne dem wären wir nicht da, wo wir heute sind. Muss man halt auch dazu sagen. Ja. Weil du kannst
du das
nicht,
so?
Ja, na klar, du kannst nicht alles immer selbst und neu entwickeln.
Nein, natürlich das funktioniert nicht. Das ist schon klar. Ich meine, du musst dich, wenn du da Haus baust, auch darauf verlassen, dass der Beton, der angeliefert wird, das ist, was du bestellt hast. Ne?
Ja, aber es ist einfach überall so.
Ja, es ist wobei wir werden da noch einen Weg aufzeigen, wie man es doch machen kann.
Wirklich?
Ja.
Wann jetzt?
Ja, oder nicht jetzt und hier, aber in Folge von 20 Episoden vom Hour of Code.
Ach so, jetzt bin ich schon wieder unter Druck.
Genau. Du musst ein bisschen Schleichwerbung machen für einen anderen
Podcast. Ja, na absolut.
Darf ich deine nächste Shownote vorlesen? Weil ich finde die großartig. Ich kann mir nichts darunter vorstellen.
Aber die kommt erst am Schluss. Die drunter kommen zuerst.
Okay, na, da kann ich mir auch nichts vorstellen. Monit.
Ist eine Monitoring-Lösung.
Ah.
Das wollte ich jetzt ein bisschen umgestellt haben. Ich habe bisher ziemlich alles gemonitort mit Sebix. Sagt euch das was?
Gar nichts.
Genauso viel wie Monit. Auch so viel. Aber so prinzipiell, was Monitoring ist, schon nicht. Also,
du sagst einfach... Überwache einfach dieses Service auf einem Server, beziehungsweise auch auf einem entfernten Server.
Ja.
Ja. Das geht da geht von, mach einmal dort einen HTTP-Request hin und schau, ob ein OK200 zurückkommt, beziehungsweise
quasi einfach automatisiert.
Mach einen Port auf und schau,
automatisierte ob Tests quasi.
Es ist halt wirklich ein Monitoring. Also, er schaut halt irgendwie, weiß nicht, alle 5 Minuten nach.
Wie viel RAM habe ich noch frei?
Da muss man dann meistens.
Wie viel Platz habe ich noch auf der Festplatte?
Da muss man dann meistens irgendein Agent noch auf dem entfernten Server installieren, zum Beispiel. Oder ich lasse das Ganze halt auf dem gleichen Server laufen. Das geht theoretisch auch, bringt nur nichts, wenn der Server ganz wegbricht, dann hast du auch das Monitoring nicht. Ne? Aber
gibt es halt unmengliche Services und ich habe über Jahre Sebix verwendet und über das habe ich mir ein bisschen geärgert.
Ist das Open Source?
Ist auch Open Source. Das ich
kenne das nämlich auch nicht.
Von einem Land aus den baltischen Staaten, ich verwechsel die drei immer, daher weiß ich es einfach nicht mehr. Gibt es mittlerweile, glaube ich, auch schon 10 oder 12 Jahre.
Okay.
Ich habe es 8 Jahre oder so im Einsatz. Im Firmenumfeld, in größerem Stile, haben wir das im Einsatz gehabt, hat sehr gut funktioniert und so weiter. Und ist ein ziemlich wuchtiges Ding, mit einer Serverkomponente in PHP geschrieben. Macht er eben halt auch ein hübsches Webinterface und was du beschrieben hast, so diese Clients, gibt es eben auch diese Agents, die du auf allen möglichen Servern dann installierst, die können dann pushen oder der Server kann pullen, das kannst du auch aussuchen, je nachdem wie die Netzwerkkonfiguration ist, machst du halt das eine oder das andere und so führst du die Daten dann in einer Datenbank zusammen und dann hast du ein Webinterface, mit dem du das Ganze noch konfigurieren kannst und so weiter.
Dann in Diagrammen ausgeben lassen kannst.
Diagramme und Messaging dann dahinter, also du kannst E-Mails versenden, du kannst da Telefonanlagen dran koppeln und dich anrufen lassen und Pager-Dienste, was Gott das alles. Mittlerweile ist das eine relativ große Bude geworden. Also die verkaufen das natürlich auch, aber es ist eben vollständig auch Open Source. Das heißt, du kannst das selber installieren.
Mhm.
Aber braucht auch ganz schön hübsche Ressourcen und so weiter. Aber irgendwie, ich meine, es war immer so ein bisschen Blackbox für mich, das ganze Teil. Also ich habe schon Sachen selber konfiguriert auch. Du hast im Prinzip aus der Bash beginnend dann Daten abliefern können hin an die Agents und damit bist du schon weitergekommen. Okay. Aber das Ding an und für sich war ziemlich Blackbox für mich und eben ein ziemlich wuchtiges, großes Teil.
Das heißt, du hast dann deinen eigenen Server abgestellt, der das Monitoring von
anderen... Eigene virtuelle Maschine, genau.
Oder virtuelle, ja.
Und dort ist auch alles hingeschickt worden und so weiter. Ja. Das heißt, ich habe aber im Prinzip auch ganz schön Netzwerktraffic eigentlich sinnlosen erzeugt oder sinnlosen halt fürs Monitoring auch erzeugt und hat eine virtuelle Maschine dediziert. Und da gibt es dann so einen Job, der die Datenbank regelmäßig aufräumt und vor 3 Jahren mit einem Update wurde dieser Job deaktiviert. Was sich so geäußert hat, dass die Festplatte vollgelaufen ist.
Schön.
Aber netterweise monitort man auch die eigene Festplatte. Das heißt, die hat dann gesagt, so, 80% sind voll, jetzt wird es langsam Zeit, was zu tun. Und sagt, okay, löschen wir das Ganze, jetzt setzen wir das einmal neu auf, machen wir was anderes. Und da habe ich mir eben ein paar Sachen angeschaut, habe mit einem Bekannten drüber geredet, habe gesagt, ich hätte eigentlich gern irgendwie lieber was Kleineres. Ich tendiere in letzter Zeit eigentlich eher wieder so in Richtung KISS, also dieses Keep It Simple.
Ja.
Und bin wieder gestolpert auf was ich vor Jahren auch schon mal verwendet habe, das ist Monit. Das ist im Prinzip ein kleiner C-Agent, den du laufen lässt am System und der diese Aufgaben eben auch machen kann. Mhm. Hat auch ein statisches Webinterface, ganz bare bones und so weiter. Und du kannst natürlich auch woanders hinpingen und so weiter. Und jetzt mache ich es einfach wirklich so dezentrales Monitoring. Also jeder Rechner ist für alle seine Services, die auf ihm laufen, verantwortlich.
Okay.
Und dann muss man halt nur schauen, ob dieser Monit-Agent noch rennt von anderen her. Nicht? Also einen habe ich jetzt abgestellt, der alle anderen anschaut und einer noch zurück auf den. Aber das war es im Prinzip pingend ihn da nur fröhlich hin und her, ob diese Webseite noch ab ist und ob der Monit-Service sagt, ja, ich laufe eh noch schön. Und so mache ich das jetzt eben mit Monit und damit ist das wesentlich ressourcenschonender und sparsamer und kleiner. Und das Hübsche, was ich auch jetzt damit habe, so ist wie ein quasi Inventar, was läuft auf jedem Rechner wirklich exakt. Das habe ich eigentlich schon gar nicht mehr genau gewusst und es war auch bei Weitem nicht mehr alles gemonitort. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich das jetzt quasi erfasst und ich brauche eigentlich nur in die Config-Datei von Monit schauen und sehe genau, welche Services da drauf laufen.
Dort rennt der Webserver, dort rennt eine Datenbank, was auch immer.
Yep. Und was ich auch entdeckt habe, das habe ich ganz vergessen aufzuschreiben, das ist NetData. Das ist auch ein nettes Teil. Das kannte ich bisher auch nicht. Das ist im Prinzip, man könnte sagen, ein Task Manager on Steroids oder so.
Okay, wieso?
Also da geht es darum, dir in Echtzeit die Daten anzuschauen, was gerade so auf deinem Rechner abgeht. Also zum Beispiel, wie viele Prozesse laufen, was hast du für einen IP-Traffic und so weiter. Mhm. Da gibt es ja eigentlich in jedem Betriebssystem in der Lösung.
Ja.
Und das ist eben ein Ding geschrieben in Python und auch mit ein paar C-Agents dazu. Mhm. Und das schafft es, 1500 Messpunkte pro Sekunde zu machen, diverse Messpunkte von diversen Sachen auf deinem Rechner, mit unter 1% Systemlast. Und er hat seine Round-Robin-Datenbank, Round-Robin wollte ich nicht sagen, Ringspeichert wollte ich sagen, was ist denn das englische Wort dafür, habe ich gerade vergessen. Also eine Datenbank, die eine fixe Größe hat und wenn die hinten voll ist,
fängt er wieder von vorne an,
sozusagen. Also das wächst das nicht unendlich an.
Ja.
Und auf die Art und Weise hast du immer genau die Daten von der letzten Stunde zur Verfügung.
Okay.
Das heißt, wenn ein Fehlersystem auf, ein Fehlerzustand
auftritt. Das heißt, der kann maximal 60 mal oder 3600 mal 1500 abspeichern, sage ich jetzt.
Ganz genau. Und damit ist das eine fixe Größe. Mhm. Und damit ist das ganze Zeug auch sauschnell. Weil diese Datenbank ist auch noch dazu im Memory.
Okay.
Und damit wird das Ganze so schnell. Also ich habe das auch zum Beispiel laufen auf einem Raspberry Pi und den juckt es auch nicht Ärger. Und immer, aber, wenn ich was Genaueres wissen will, gehe ich mit einem Webbrowser auf das Ding drauf, weil das auch einen Webserver eingebaut hat und schaue mir gerade die Daten an, wie die in der letzten Stunde waren und habe dort meine...
Aber das geht nur, da kann ich nicht einen anderen Server überwachen, sondern quasi das rennt auf dem Server und der speichert einfach gewisse Parameter einfach mit, pausenlos, sage ich jetzt einmal.
Ja. Ja, du kannst ja auf jedem Server so ein Ding laufen haben, kannst dann immer hin und her schauen.
Genau.
Aber es ist eben auch vollständig dezentral.
Kann das Ding irgendwie an einen Syslog-Server irgendwas schicken oder sowas?
Das kann eine ganze Menge Zeug, tendenziell weniger mit Syslog, weil das ja auch nicht wirklich
skaliert. Ja, nein, aber
jetzt halt so modern ist, ist Prometheus und so weiter.
Dieses Logstash oder wie heißt das Ding von Elasticsearch?
Ja, weiß ich nicht, ob es Logstash, also Prometheus ist so, glaube ich, das die Go-To-Lösung von ihnen, was auch sowas ist.
Okay. Ist das Logstash oder Logstack?
Logstash heißt es ja.
Logstash, ja.
Also das geht auch, solche Sachen gehen auch damit dann weiter. Wobei das war wieder nicht der Use Case für mich, eher wenn ich einzelne Sachen haben will. Ich wollte eben es jetzt relativ dezentral alles haben. Und es funktioniert recht hübsch, also ja.
Aber das heißt, wenn dein Monit irgendwie schreit, da ist was,
muss ich innerhalb von einer Stunde drauf schauen und dann sehen.
Und dann schaust du einfach an, was geht.
Was war denn ab?
Okay.
Ja, genau. Wenn es schon länger als eine Stunde her ist, dass das Problem war und nicht mehr besteht, ist man sozusagen wurscht in gewissem Sinn.
Selbstheilend. Ne? Nein, aber Monit ist ja ganz nett, weil dem Ding kannst du ja sagen, okay, der Apache hat gerade ein Problem, versuche ihn einmal selber zu restarten. Ne?
Genau.
Oder Sendmail läuft nicht mehr, dann starte Sendmail einfach. Das kannst nett. Du monetär einfach. Ja. Und sagst mir, okay, starte Sendmail einmal selber, ne, und benachrichtige mich aber, dass du eben Sendmail selber gestartet hast, weil es eben nicht da war.
Ja. Und, ja. Aber wenn du das fünfmal probiert hast, dann lass es wieder gut sein.
Ja, so ja, Sachen. Ja.
Also es ist cool. Eine relativ einfach.
Also das kann schon, also Monet kann eigentlich sehr viel.
Ja. Und es ist eine relativ einfache Sprache, in der das geschrieben ist. Also es ist so eine deklarative Sprache. Mhm. Das kommt irgendwie immer mehr bei diesen ganzen Monitoring-Zeug, so deklarative Sachen.
Puh.
Ein lustiges Teil auf alle
Fälle. Ja. Ein leichteres Thema. Ich habe ein leichteres Thema. Für mich sind diese Themen immer sehr schwer, muss ich zugeben.
Bitte ein leichtes Thema.
Ich habe mir seit langem wieder mal ein Gadget gekauft.
Ja, ich habe mir
schon so lange kein Gadget mehr gekauft. Und zwar, ich war sehr unzufrieden mit meiner Zuhause-WLAN-Lösung. Mhm. Ja. Und ich wollte jetzt nicht irgendwelche Cisco-Router, Access Points in der ganzen Wohnung irgendwo hinschrauben und Kabel verlegen und so weiter.
Sag mal, was dein Problem war
mit WLAN. Mein Problem war einfach die Performance vom WLAN und die Flächenabdeckung.
Ja.
Die war einfach das Problem. Ja. Also ich habe einfach in der ganzen Wohnung habe ich es nicht geschafft, mit einem Router-WLAN-Funk-Ding so quasi überall Empfang zu haben. Und
du hast dann irgendwelche Rage-Extender oder sonst irgendwas?
Ja, ich war shoppen. Und zwar habe ich mir das Google Wi-Fi gekauft.
Nein, aber hast du es vorher mit irgendwie so...
Nein, habe ich nicht. Vorher habe ich gelitten. Ah, okay, ich habe wirklich gelitten und war, also war wirklich nicht zufriedenstellend. Und jetzt habe ich mir Google Wi-Fi gekauft. Das gibt es im Moment in Europa noch nicht. Vielleicht gar nie. Ich habe mir das aus den USA bestellt über Amazon.com. Kostet mit ganzen Import und so weiter und so fort 382 Euro.
Was?
Ja, aber das sind drei gleichwertige Access Points.
Also sind drei Stück.
Drei Stück.
Also nicht nur einer.
Genau. Okay. Und die bauen dir ein Mesh auf und das geht perfekt. Das geht perfekt. Also ich habe jetzt in der gesamten Wohnung überall, in jeder Ecke, in jedem Winkel.
Wie viel hat das gekostet?
382 Euro.
Okay, 3x 80 Euro Ubiquiti.
Ja, geht aber, auch. Aber ist gut. Ja, das kannte ich halt nicht. Ja, ich habe das.
Ist das ein Google Home? Ein Google Home dabei?
Nein, ist nicht. Also das ist wirklich nur durch die Gegend funken.
Also
aber
ist
das
wirklich nur WLAN.
WLAN, aber das ist richtig gut. Mhm. Und erstens sind die Dinge schön. Ja, also diese. Ja, das ist wichtig.
Kann man
das
Blumen reinstecken?
Das nein, sind doch so aber Vasen, die sind wirklich oder? Schön. Also die sind wirklich schön. Und was halt nett ist, ist, dass dieser ganze Setup-Prozess, dieses ganze, das ist so nett gemacht und so einfach gemacht. Ja? Also du steckst das Ding einfach an den Strom an, ja? Verkabelst das mit deinem Modem, dann machst du am
aber
Handy...
Aber nur eins, oder?
Eines, ja. Dann machst du am Handy die App auf und die
finden sich einfach. Ne?
Die finden sich einfach, das funktioniert, das Ding, also das ist wirklich...
Wie heißt die App am Handy?
Google Wi-Fi.
Ach so, nicht Google Home, sondern
Google Wi-Fi. Nein, Google Wi-Fi ist das. Mhm. Ja. Und es funktioniert einfach so nett und es hat ein paar wirklich nette Features. Also du kannst in der App sagen, ich habe jetzt noch einen Access Point dazugesteckt, ich möchte ihn hinzufügen. Und das war's auch schon. Ja. Und der richtet den ein und testet den und.
Kann man da mehrere Wi-Fis aufmachen oder nur eins?
Ja, du kannst dir eins aufmachen, das ist so quasi dein Haupt-Wi-Fi und dann kannst du dir ein Gäste-Wi-Fi einrichten. Und das hat auch noch ein paar Features. Ja, du kannst dem Gäste-Wi-Fi, kannst du sagen, was es darf und was es nicht darf.
Also nur Port 80 und 443 und E-Mail schicken oder was?
Ja, es ist halt viel einfacher in der App. Also du sagst einfach, Gäste-Wi-Fi darf WLAN, darf ins Internet.
Okay.
Ja, und es darf zum Beispiel, keine Ahnung, meine Philips Hues, die ich in der ganzen Wohnung verteilt habe, darf steuern.
Ja. Okay.
Und da ist wiederum das Nette, dass du dann als Gast, ja, loggst du dich ein in dieses Gäste-Wi-Fi und du hast dann im Browser hast du eine Adresse, die du ansteuern kannst, die nennt sich on.hier. Mhm. Und da siehst du, dass du eben Internetzugriff hast und du siehst zum Beispiel die 10 Lampen, die du in der Wohnung hast, die intelligenten Lampen, mhm, siehst du aufgelistet und du kannst so ein- und ausschalten im Browser direkt, mhm, ohne dass du eine App brauchst, ohne dass, mhm, du dich mit irgendwas connecten musst oder sonst was.
Okay.
Ja.
Okay.
Und da geht noch mehr Richtung Home Automation. Also da kannst du noch mehrere, ja, Dinge dran koppeln.
Chromecast
zum Beispiel.
Meine ich ja, du kannst dann auch auf dem Chromecast, genau, streamen. Und
wenn du dem Gäste-WLAN erlaubst, es darf, mhm, auf deinen Chromecast zugreifen, dann darfst du das. Mhm. Ja. Mhm. Sehr nett.
Und das Gäste-WLAN ist ohne Passwort?
Das hat schon ein Passwort.
Doch. Also das, du vergibst, ja, okay.
Genau, du vergibst ein Passwort. Aber du kannst es auch in der App, kannst du einfach sagen, Gäste-WLAN quasi freigeben, dann gibst du eine Mailadresse an oder, ja, was auch immer, ja. Ja. Eine Telefonnummer und, ja, der schickt dann halt, mhm, dorthin, oder Push-Notification.
Okay.
Und der schickt dorthin dann die Zugangsdaten und, so, und, ja, die Instruktionen.
Ja.
Ja. Und das ist halt das wirklich, ja, Nette. Also es ist Google, es ist böse ein bisschen, aber es hat wirklich viel Komfort und ich habe das so noch nicht erlebt, dass das so einfach und reibungslos geht. Mhm. Ja. Mhm. Und du kannst auch... Also das Ding checkt sich jeden Tag von selber, checkt, ob alle Access Points da sind, checkt die Geschwindigkeit nach draußen, zu den Access Points zueinander, und. Ja.
Cool.
Wirklich angenehm. Cool. Und was ich auch nett finde, ich meine, das haben wahrscheinlich alle anderen auch, aber du hast auf jeden Access Point halt so quasi ein Ethernet-Port rein und einen raus. Ja. Das heißt, okay, Du kannst dir theoretisch, auch praktisch, habe ich auch gemacht, Ich gehe auf einen, der nur im WLAN, ja, hängt, gehe ich raus, habe einen kleinen Switch,
ja,
und verteile dort via Kabel,
ja,
zwei, drei Geräte.
Ja. Ja. Cool.
Kann ich empfehlen, aber, mhm, du hast eine viel billigere Alternative.
Naja, Ubiquiti, da gibt es diese, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, die haben, Unify heißen die, mhm, Dinger, da gibt es dann irgendwie AC Lite Pro, AC Lite und AC Pro.
Ja.
Wir haben hier jetzt drei AC Lites.
Mhm.
Da ist das Problem, hier ist es kein Problem, du brauchst zum Einrichten auf alle Fälle mal irgendwo einen Rechner, wo du quasi einen Server startest, dann connectest du dich zu dem Server mit dem Webbrowser und da kannst du alles einstellen. Das Problem ist, sobald du was ändern willst, brauchst du diesen Server.
Okay.
Ja. Also du hast nicht irgendwie eine App, die du einmal installierst oder hast und, ja, die hast halt am Handy, sondern du brauchst halt irgendwo einen Server laufen. Der kann auch auf einem lokalen Rechner laufen, das ist nicht das Problem. Aber um irgendwas zu tun, brauchst du diesen Server einfach. Ja. Das Ganze funktioniert auch auf einem Raspberry Pi. Also du könntest einfach einen Raspberry Pi irgendwo hinlegen.
Also du brauchst immer einen Server am Laufen?
Nein, oder? Nicht, nein.
Nur
zum Einrichten, okay, zum Konfigurieren.
Ja. Mhm.
Aber das Nette ist, die Dinger können auch so ein Mesh aufbauen, sage ich jetzt mal, quasi das WLAN verteilen, ohne dass du irgendwo Kabeln legen musst.
Genau, und ohne dass du vor allem den Übergang spürst zwischen den Access Points.
Genau, das ist das Tolle. Genau. Und du kannst, glaube ich, insgesamt vier Netze, also vier Wi-Fi-Netze mit den Lights jetzt, ich, ja, glaube, die Pros können sogar mehr, weiß ich jetzt nicht, einrichten. Du kannst dann quasi... Wir haben hier jetzt dann den Plan vom Büro hochgeladen, ne? Und du sagst dann, okay, das ist der Maßstab und dann weiß er, welche Access Points es gibt. Die setzt du dann im Plan an die richtige Stelle und dann bekommst du
die Abdeckung.
Eine, ja, Heatmap und so weiter. Ja, also das ist wirklich, mhm, wirklich nett. Also, mhm, prinzipiell, das Ding ist wirklich cool gemacht.
Ja.
Kann ich echt empfehlen, wenn man ein bisschen ein größeres WLAN-Netz aufbauen will oder muss, ist das sicher eine Variante.
Ja, also genauso gerne empfehle ich Google,
ja,
Wi-Fi für den einfach gestrickten User.
Nein, absolut, gebe ich da vollkommen recht.
Das ist wirklich herrlich. Vor allem, du hast auch von außen Zugriff. Also ich kann jetzt am Handy kann ich aufmachen, kann,
ja,
schauen,
das
welche...
will ich nicht einmal, aber...
Naja, welche Devices sind connected, ja, welche waren connected in den letzten 24 Stunden und.
Ja,
das ist das Böse dran.
Du hast, ja.
Ja,
genau.
Ja. Es gibt nichts umsonst.
Genau. Nein, eh nicht. Das eh nicht.
Gut.
Ja.
Das war's mit meinem einfachen Thema.
Ja, ist total in Ordnung.
Vielleicht noch ein kleines Add-on dazu. Vielleicht reicht es auch schon, den Kanal zu wechseln.
Nein. Also den Kanal zu wechseln zum Thema?
Nein, den WLAN-Kanal.
Zum Thema Performance?
Ja.
Ich habe alles.
Das Problem ist, du hast eine Maisonette-Wohnung.
Erstens das.
Das ist problematisch.
Erstens das, also zwei Ebenen sind ein Riesenproblem. Hm. Und das zweite Problem ist einfach die WLAN-Dichte. Also ich bin in einem wirklichen Wohngebiet, also rund um mich gibt es nur Wohnungen. Und ich, also ich habe im Schlafzimmer 30, 35 WLAN-Netze.
Ja.
Ja,
die alle mit sehr gutem Empfang.
Alle mit relativ gutem Empfang, außer meins halt. Ja. Und jetzt habe ich mir halt einfach das stärkere USA-WLAN gekauft, das alle anderen umbringt. Also du, es ist ein Wettrüsten in den eigenen vier Wänden. Was, es ist wirklich so. Ja,
ja,
also
nein, ich gebe da
vollkommen recht. Ich erzähle keinem Nachbar, dass ich ein neues WLAN habe. Naja. Die beschweren sich dann bei mir, dass ihres schlechter geht.
Ja. Ja. Und wie heißt das WLAN?
Sage ich nicht.
Ich bin's nicht.
Ich bin's nicht. Ja.
Ja. Nein, absolut, ja.
Gut.
Nein, nur auch zum Thema kann ich noch erzählen. Ich habe das zu Hause momentan bei mir zu Hause so gelöst. Ich habe einfach zwei Fritzboxen, die das auch können. Ne? Funktioniert halbwegs gut.
Ja.
Ist aber halt nicht so nett zum Einrichten und
eben, keine Ahnung was. Ja. Aber halbwegs gut hat mich halt genervt.
Also
ich habe jetzt wirklich das, was die Internetleitung hergibt am Kabel, habe ich jetzt in der gesamten Wohnung.
Ja gut, das habe ich auch, aber
und,
gut.
Ja, aber das hatte ich davor nicht. Ich habe ein 75 Mbit UPC Dingens und hatte maximal 10 Mbit zur Verfügung, WLAN-technisch. Ja, maximal. Ja. Und das ist andauernd abgerissen. Ja,
okay.
Ja. Ich habe die Lichtensteiner Lösung gewählt.
Okay.
Hilti.
Ja,
Das ist was einfach ein Kabel verlegt.
Ja, natürlich. Ein Kabel ist ein Kabel ist ein Kabel. Das stimmt schon. Ich habe es auch probiert, nur hätte ich dann irgendwie durch die ganze Küche irgendwie ein Kabel legen müssen.
Naja. Ich hab's wirklich die Hilti-Lösung, also mit durch die tragenden Wände auch.
Ja, ja,
das war sehr spaßig, vor allem für die Nachbarn. Der Tag des Durchbruchs.
Ja, aber das ist eine einmalige Sache.
Das stimmt, ja.
Dann winkst du dem Nachbar kurz rüber und sagst, magst du auch ein bisschen Internet?
Warte, dann brauche ich ein zweites Loch für das zweite Kabel.
Schön.
Ja. Na gut. So.
Du hast noch ganz viele Themen und dich bis jetzt gedrückt.
Ich habe mich voll gedrückt, aber über das eine habe ich eh schon gesprochen. Ja, wenn wir schon bei Chromecast waren, ich bin gerade dabei, den IT-Keller Audio Player mit Chromecast
castfähig zu machen. Das ist großartig. Und
es funktioniert auch schon.
Was ist das für Audio Player?
Den habe ich selbst gebastelt.
Oh.
Das ist einfach HTML5 Audio, halt mit ein bisschen Schwuppdi. Und prinzipiell funktioniert es auch schon. Das Problem ist dann ich kann mich connecten und auf Play drücken, dann spielt der Chromecast das auch wirklich ab. Nur quasi den Rückkanal, wenn ich quasi über eine andere App sage, stopp. Also ich kann ja dann am Handy sagen, der Chromecast soll jetzt stoppen.
Ja.
Reagiert mein Player noch nicht und stellt den Status auf Stopp um.
Aber
in der UI jetzt.
Ja. Aber den Timer und so weiter, das kriegst du alles schon zurück?
Also das
alles nicht. Den Rückkanal einfach nicht.
Den Rückkanal habe ich noch nicht umgesetzt. Aber es ist prinzipiell alles kein Problem.
Und nicht sehr komplex, oder doch?
Es ist, das Problem ist, ich habe halt diesen Player und jetzt muss ich dann halt den irgendwie aufbohren. Und ich habe ihn damals nicht sehr schön programmiert. Jetzt habe ich da ganz viele lustige irgendwas mit Bindings und bla und ja. Aber prinzipiell ist das alles machbar und ich wollte nur mal wissen, ob es prinzipiell funktioniert und es funktioniert eigentlich wirklich gut.
Ja.
Es ist echt okay.
Ja, ich liebe.
Und das wäre echt, also zum Beispiel Podigy Player, das wäre wirklich irgendwie, die könnten das durchaus auch. Also
ich glaube, die haben geschrieben, es geht mit Chromecast.
Ja?
Okay. Ich bin ein Chromecast-Fanboy.
Absolut. Wir haben jetzt einen Sony-Fernsehapparat mit Android TV.
Der Chromecast.
Der einfach selber auch ein Chromecast ist. Ja. Und abgesehen davon, dass das Satellitenfernsehen irgendwie schwierig ist, funktioniert das Ding eigentlich wirklich gut. Ja. Und die Apple TV die hängt zwar noch dran, aber die verwenden wir eigentlich gar nicht mehr. Ja. Zum Thema Netflix oder Amazon Prime Video schauen,
ja, das startest, macht der Fernseher selber, ne?
Startest einfach die App am Fernseher und geht schon.
Ja, ja klar.
Oder du castest halt einfach hin. Ne?
Ja.
Also, und ich habe auch letztens einen Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr von wem, so zum Thema Apple TV ist tot. Also AirPlay generell ist tot.
AirPlay, ja.
Also die haben es jetzt wirklich verpasst.
Das glaube ich gern. Das glaube ich gern, ja. Weil Chromecast unterstützt mittlerweile wirklich jeder.
Ja, also ja. Das ist echt, echt arg. Aber ja. Und
vor allem, also ich habe das, bei mir zu Hause auch schon so, so quasi wirklich, also Party ist jetzt übertrieben, ja, aber Abende gehabt, wo einfach mehrere Leute da waren, ja.
Absolut.
Und jeder schmeißt in die Chromecast-Playlist einfach seine Sachen rein, ja. Und das ist so nett,
das ist voll
dass
nett,
das einfach geht, ja. Einfach problemlos Handy raus, irgendwas raussuchen, in die Chromecast-Playlist.
Nie wieder Hipster-Party.
Nein, eben nicht. Es war keine
alle,
Hipster, aber es geht.
Alle mit Brillen und Vollbart.
Es geht, es ist einfach nett, ja. Das ist, ja.
Ja, eh.
Ein bisschen.
Ein bisschen schon, ja. Nein, aber es ist total nett. Ja. Ja. Ich bin ja da voll auf deiner Seite. Ja. Das war das. Dann zum Thema Mute-Button. Ich habe einen Mute-Button, ihr nicht, wie auch immer. Ich habe mir lustige Buttons organisiert. Namens Puck oder Puck.js. Und wir Stefan, du hast einmal kurz erwähnt in irgendeiner Artikel-Folge Espruino.
Mhm.
Und die Herren und Damen von Espruino haben diesen Puck oder Puck.js gemacht, ist ein kleiner Espruino, nur halt wirklich auch ein Button, den programmiert man halt auch in JavaScript und kann halt per Bluetooth oder NFC irgendwelche Sachen absetzen.
Das hängt nicht im WLAN, ne?
Nein. Okay. Dafür ist es zu klein und es ist auch nur eine Batterie und so. Mhm. Aber das Ding ist wirklich nett. Hat irgendwie drei LEDs, die man ansteuern kann. Mhm. Und ist wirklich ein nettes Teil. Und ich bin jetzt gerade dabei, mein Bring Your Own Mute Button mit diesen Puck.js-Dingen zu verbinden.
Und wen nimmst du als Server dann?
Mein Bring Your Own Own Button Server.
Also Bluetooth am Laptop.
Genau, also es gibt ja mittlerweile Web-Bluetooth. Das ist der Chrome und ich glaube der Opera haben das schon implementiert. Das heißt, die sehen Bluetooth-Geräte, die kannst du bei JavaScript ansteuern und dann meldet sich das Ganze ist dann dieses Low Energy Bluetooth, also dieses Bluetooth LE oder
Low
so.
Energy.
Genau. Und der Chrome Browser hat mittlerweile eine API, die kannst du bei JavaScript ansprechen, da bekommst du einfach alle Bluetooth-Geräte, die halt irgendwie dieses Low
Energy.
Kann ich
mit dem connecten.
Dann kannst du dich mit dem connecten und dann kannst du dem Befehle schicken, der kann was zurückschicken, funktioniert pipi-fein.
Das ist genial. Was kostet so ein Puck?
Der ist leider relativ teuer, der kostet glaube ich $39.
Bumm, okay, das ist wirklich teuer.
Hast du dir eigentlich auch je diese Open-Buttons angeschaut?
Du meinst diesen Open Trigger oder wie die Dinger heißen?
Ich glaube.
Die gibt's noch nicht.
Ah, da hat mir letztens ein Bekannter erzählt, sie haben es auf einem Workshop gehabt.
Okay.
Also es gibt welche in Österreich.
Okay. Na, vielleicht haben sich welche selber gebaut.
Nein, die gekaufte.
Gekauft, okay. Na, wie auch immer, ich habe mir diese. Okay. Und die Dinger sind wirklich nett.
Cool.
Also wirklich.
Aber jetzt eine blöde Frage zu den Buttons, weil. Wir haben ja mal über die Amazon-Buttons geredet. Die sind aber schon WLAN.
Die haben WLAN.
Die hängen im WLAN.
Die haben WLAN.
Gut, das war es auch schon mehr.
Ja. Die sind aber auch größer. Also dieser Puck ist wirklich.
Ist der wirklich so klein?
Der ist wirklich nur kreisrund.
Ja, ich sehe ihn gerade vor mir, aber ich habe keine Relation halt. Ja.
Nein, der ist wirklich. Der ist so groß, also ein bisschen größer als eine 2-Euro-Münze.
Super. Okay.
Und wirklich mit wertigen Gummi rundherum, den du runterstülpen kannst, damit du die Batterie austauschen kannst. Also ich finde das wirklich
cool.
Ist ein lustiges Ding.
Spannend vor allem, dass du den im Browser Zugriff drauf hast, weil das eröffnet unendliche
absolut.
Möglichkeiten.
Und,
ja.
und mein Bring Your Own Mute-Button-Ding ist ja quasi ein Web-Ding.
Ja, eben, ja. Ich überlege mir gerade, also bei mir rennt es gerade los.
Aber stört der extra Hub irgendwie noch dazwischen? Oder Hop, den du da dazwischen machen musst, vom Browser zum Server?
Welchen Server?
Naja, du baust irgendwann einen Server, den.
Ja, aber der hat Websockets. Das heißt, ich habe einen Web-Client, ja, der holt sich einfach die Buttons, ja. Ja, und der kommuniziert dann, je nachdem, was diese Buttons schicken, per Websocket mit einem Server.
Ja. Ja. Das heißt,
und der triggert dann einfach das MIDI. Ja. Wobei, da gibt es jetzt mittlerweile auch schon was. MIDI kommt, ist ja jetzt wieder im Kommen. Es gibt jetzt wieder mittlerweile eine Web-MIDI-API, die ist gerade in dem Stehen oder was auch immer. Ich glaube, Chrome oder wie heißt Canary oder wie heißen diese komischen Developer-Varianten vom Chromium oder so. Ja. Ich glaube, da ist das schon drinnen, dass du wirklich mit einem Webbrowser mit MIDI-Geräten kommunizieren kannst. Das heißt, ich würde mir dann theoretisch sogar diesen kompletten Websocket-Server ersparen. Ja?
Wie sprichst du dann vom Browser mit dem...
Mit dem MIDI?
Ja.
Naja, der Browser schaut einfach nach, welche MIDI-Geräte sind am Rechner angemeldet.
Und kann direkt mit denen
und reden. Und kann direkt mit denen, mit denen kommunizieren.
Aber das heißt...
Ah, das geht.
Das heißt, ich kann...
Ja, also wie gesagt, das ist jetzt gerade wieder im Kommen. Ne?
Ich kann die Buttons quasi als Eingabegerät im Browser nutzen, als Tastatur. Wenn ich mir da keine Ahnung, 40 Buttons hinlege, habe ich eine vollwertige Tastatur.
Ja. Mehr oder weniger, ja.
Das ist aber sehr geil.
Das Handling ist nicht so einfach.
Ja, ne? Klar. Aber
prinzipiell ja.
Aber das ist wirklich lässig. Okay.
Mich wundert das irgendwie ein bisschen, weil die Browser sind ja völlig gesandboxed.
Ja, das ist eben
einerseits und andererseits.
Du musst das alles einschalten und keine Ahnung was. Das alles
zu.
Aber
aufs File-System lassen sie den nicht,
aber auf sowas schon.
Media Device schon.
Naja,
ja. Ja, interessant.
Ja. Nein, also, ja.
Das würde so Konstrukte wie Elektronen überflüssig machen, nicht? Wenn man das aufs File-System einmal runter dürfte, endlich.
Ja, aber auf dem File-System bist du ja noch lange nicht, ne? Aber du könntest ein virtuelles MIDI-Device machen, das dann ins Filesystem schreibt. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Okay.
Nein, natürlich, schon klar. Ja.
Finde ich witzig.
Ja, also wie gesagt, ich bin gerade dabei, das alles wieder irgendwie, ich schmeiß das alles wieder um. Ne? Aber ja. Nein, sehr, sehr, sehr lustig. Gut.
Ich habe eine Frage. Du hast in den Show Notes verstehen, was ich gerne wissen würde, was das ist. Also nicht, was das ist, aber was dahinter steckt. Goldener Schnitt und Fibonacci.
Ach so.
Warte mal.
Ja. Ich habe mich einmal, also prinzipiell, das war zum Thema Hour of Code-Folge. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, worum es gegangen ist. Was haben wir das vorletzte Mal
nicht
gemacht?
Mehr.
Algorithmen. Um Algorithmen ist gegangen. Und da habe ich schon gesagt, schaut euch an, YouTube-Kanal Computerfile beziehungsweise Numberfile. Und da Computerfile kenne ich schon länger. Numberfile habe ich an dem Tag, wo ich irgendwie recherchiert habe, bin ich drüber gestolpert. Es machen teilweise die gleichen Leute von Computerfile bei Numberfile mit oder irgendwie so, oder die kennen sich halt oder was, weiß ich nicht. Und bin einfach voll reingekippt in diese, also Numberfile ist wirklich lustig, ja. Also da haben sie irgendwie so, bei McDonald's kann man nicht 43 Chicken McNuggets bestellen. Ne? Also zu dem Zeitpunkt, wo sie das gemacht haben, konnte man nicht 43 Chicken McNuggets also bestellen.
Mit allen Kombinationen
ging sich das einfach nicht aus. Ja. Und sind einfach zum Drive-In gefahren und haben 43 Chicken McNuggets bestellt. Ja. Mhm. Wo die dann echt, ich war total verwundert, weil für mich, ich meine, ich wusste auch nicht, in welchen Größenordnungen gibt es Chicken McNuggets, keine Ahnung.
Ja, also 6er, 9er,
was irgendwie. Ja. Genau, irgendwie sowas. Ja.
Und die hören sagen.
Und die hat gesagt, es geht nicht, 44 können sie haben, ja, oder halt weniger. Ja. Und das dann haben sie.
Wundert mich, okay.
Na, mittlerweile geht's irgendwie, weil sie mittlerweile irgendwie eine Variante dazugegeben haben.
McDonald's hat nämlich normalerweise die Policy, alles ist möglich
und
alles ist erlaubt.
Ja. Genau.
Außer Big Mac.
Außer Big Mac.
Wie heißt das von der anderen Kette? Ja, bin blöd.
Was? Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus.
Na, wenn du vom Burger King was bestellst bei ihnen.
Achso, also, na gut. Ja, Red Bull haben sie auch keins.
Ja, aber Bier, hier und da.
Ja, na wie auch immer. und die erklären dann in dieser YouTube-Folge, also in dieser Numberphile-Folge, wirklich genau mathematisch, warum sich das nicht ausgeht. Ja. Und das habe ich einfach lustig gefunden. Haben dann irgendwie dann mit den Chicken McNuggets auf irgendeinem Backpapier herumgetan. Also das war einfach lustig. Mhm. Ja. Und so erklären sie einfach auch, ich nenne es jetzt mathematische Phänomene, ist ja kein Phänomen, sondern ist anscheinend eine Tatsache. Ja. Aber halt irgendwie so Eigenheiten. Eben wie zum Beispiel, und das wusste ich nicht, du hast damals bei Aufcode gesagt, ja, ganz klar, ne, dass Fibonacci mit dem goldenen Schnitt was zu tun. Also die hat, da gibt es eine Relation, ja, oder einen Zusammenhang. Ja. Nämlich umso höhere Fibonacci-Zahlen du miteinander dividierst, umso näher kommst du an den goldenen Schnitt.
Mhm. Ah, das habe ich aber auch schon irgendwo
mal. Also wenn du eine Fibonacci-Zahl nimmst und die Fibonacci-Zahl davor nimmst, ja, ja, und die quasi dividierst.
Bist irgendwo bei 1,6.
Bist irgendwann mal bei, ja, bei dieser Zahl vom goldenen Schnitt. Ja.
1,6.
Ja, ja, irgend sowas, was auch immer. Ne.
Verwendet sie sehr oft.
Ja, ja, nein, ist auch wichtig. Ja, weil einfach wichtig. Goldener Schnitt ist einfach, da ist sehr viel Ästhetik dahinter.
Mhm. Und du kannst das gut verkaufen. Du nimmst einfach eine Spirale her.
Ja, nein,
legst sie irgendwo drüber. Funktioniert.
Ja. Gut, wie auch immer. Und deswegen habe ich das da drinnen stehen. Und da habe ich nur ein paar Sachen noch hingeschrieben, die ich einfach lustig gefunden habe. Mhm. Eben wie diese E hoch I mal Pi plus 1 ist 0. Ist einfach eine ja, schöne Formel. Ja.
Ja.
Ja. Wie auch immer. Ich finde es einfach nett.
Ja.
Weil halt sehr wichtige Zahlen oder Konstanten, Variablen, ich weiß es nicht, in einer Formel vorkommen, ja? Mhm. Die relativ einfach ausschaut.
Ich nicke einfach mal, ja, weil du bist der Mathematiker. Weiß,
der Stefan ist der Physiker, der soll endlich sagen, ja, nein, ja, oder was auch immer.
Bei mir ist der Reiz mit dem Studium quasi verschwunden. Ja. Das ist so, okay. Um es zu übersetzen.
E ist die eulische Zahl.
Zwei. Ja, du brauchst länger bei mir, weil der Mathematiker, Physiker, jemand mit Google Wi-Fi.
Ja. Ja, stell dir vor, hier sitzen zwei Typen und sagen, boah, stell dir vor, ich habe jetzt gestern gelernt, 1 und 2 ist 3.
Ja.
Joe.
Okay. Ja, ja, ja.
Ja, da beschäftigt man sich halt in so einem Studium damit, ja, nicht, und dann verliert es ein bisschen an Reiz.
Ja, das ist schon klar. Na, ja, wie auch immer.
Das heißt, ich bin klar im Vorteil, weil für mich hat das noch einen gewissen Reiz.
Für dich könnte es noch einen entwickeln.
Ja.
Ja.
Nein, also
schau dir diesen YouTube-Kanal an, ja, auch Computerpfeile sehr interessant. Sie erklären da Algorithmen wie LZA, diesen ZIP-artigen, also zum Komprimieren von Daten oder andere lustige Sachen.
Ha, ja. Ich habe gerade ein neues Thema.
Ja?
Ja. Weil du gerade gesagt hast, komprimieren. Google ist irgendwie vorgeprescht mit, sie komprimieren jetzt JPEGs um 35%
kleiner. Zopfli oder so irgendwas, oder was? Na, ist das?
Ja. Also irgend so ein Schweizer Name.
Ja, genau.
Ja. Habt ihr euch da schon irgendwie näher
angesehen? Ja, also prinzipiell ist nämlich gleich das richtige Thema auch. Google hat ja eine eigene Open-Source-Webseite jetzt online gestellt, wo sie alle ihre Open-Source-Projekte auch vorstellen.
Also von Brötli bis Zöpfli bis...
Genau, bis zu TensorFlow, was auch immer. Mhm. Und da ist eben das Zöpfli, was auch immer auch dabei. Und es steht auch, glaube ich, als Beschreibung im GitHub-Repository, sehr guter Komprimierungsalgorithmus, aber sehr langsam.
Ja, ich hab nur einen Kommentar zu dem Artikel, der das behandelt hat, habe ich gelesen, dass das irgendeiner ausprobiert hat und er hat gesagt, ja, na, ist super und funktioniert, nur das JPEG hat 2 Minuten zum Komprimieren gebraucht.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, so, entweder er hat Scheiße gebaut oder das ist wirklich langsam. Ja, also, aber also.
Die Frage ist, und das habe ich noch nicht so, ich habe mich da auch damit noch nicht näher beschäftigt, wie schaut es aus beim Dekomprimieren? Also quasi, um das Bild dann anzuzeigen, dauert es genauso lang?
Oder? Nein,
weil JPEG ist ein Format einfach und Ausmaß. Ne?
Ja.
Ja.
Aber schon spannend, weil ich denke mir, keine Ahnung, wenn ich irgendwo 100.000 Bilder liegen habe, ja. Lass ihn einfach
mal 3 Jahre rechnen und das geht schon dann.
Ja, nein. Dann USB-Stick. Also dann lasse ich die mal liegen, aber jedes neue Bild, das ich hinzufüge, ja, das lasse ich durch das Durchkomprimieren und das ist doch pfeifegal. ob das beim Upload 2 Minuten irgendwo auf irgendeiner Wolke komprimiert.
Vielleicht eh, ja.
Ja.
Vielleicht eh.
Also das.
Vielleicht eh.
Wenn das mehr kostet an Rechenzeit als der Datenspeicher für die nächsten 700 Jahre?
Ja, da bin ich schon bei dir, aber es geht halt um die Performance also nicht um die Performance, sondern um das Runterladen der Daten.
Aber irgendwie hat man doch gesagt, du hast mir letztens gesagt, Stefan, ja, okay, herunterladen.
Also wenn das
der Hebel ist, um meine Website, ist es wurscht.
Ja, eben. Wenn ich meine Website um 35% schneller machen kann dadurch, ja. Und denk einmal an die ganzen Retina-Devices, ja, da hat er ein Bild, wenn du das irgendwie knackig scharf liefern willst, hat das gleich mal, keine Ahnung, 1000, 2000 Pixel Breite.
Ja, da gebe ich das schon recht.
Und wenn das um 35% kleiner ist, ja, dann gehe ich den Deal ein.
Echt? Ja. Woher hast du die 35%? Stehen die irgendwo? Oder?
Irgendwo habe ich es gelesen. Okay. Ich glaube, es waren 30%. Soll es 20 sein, es ist egal.
Ja, ist es schon viel. Ja.
Aber wenn ich das schaffe, dann ist es ein Riesenhebel. Mhm. Ja.
Da gebe ich da recht. Ja.
Für das einzelne Bild, für die Fotosharing-Site ja, aber die realen Webseiten haben ganz andere Probleme zurzeit. Also die Ladezeit oder die Zeit bis zum ersten Rendern ist nicht langsam durch die Größe von den Bildern an und für sich.
Nein, sondern durch die 200 JavaScript-Libraries, die Werbung, die injected, Werbung, die injected und so weiter. Ja, klar. Ja. Aber wenn ich diese Probleme quasi gelöst habe, ist das noch ein Riesenhebel,
sicher.
Gerade nämlich eben im Hinblick auf die ganzen High-DPI-Geräte. Ja. Wenn ich die ordentlich versorgen will und schau dir an, was die für Auflösungen haben, das ist verrückt. Ja. Und wenn du wirklich jeden Pixel füllen willst und nicht aufdoppeln oder dann ist das schon gut. Mhm. Finde ich spannend.
Mhm. Stimmt. Ja, aber zum Thema eben. Schaut euch die opensource.google.com, also .google.com an.
Ja.
Ist wirklich interessant. Es sind dort auch alle Verantwortlichen für die jeweiligen Projekte irgendwie aufgelistet und so weiter. Das ist echt, echt okay. Wirklich nett gemacht. Und ich habe heute gehört den Podcast Changelog. Da haben sie den, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Will Norris, irgendwie so ähnlich. Der ist irgendwie Open Source Manager von Google und spricht eben auch drüber, warum sie das gemacht haben und wie Open Source generell bei Google gehandhabt wird und so weiter und so fort. Ist wirklich interessant anzuhören. Und dann noch ein bisschen Google.
Google-lastig heute.
Güte. Die Webseite nennt sich datacentermurals.withgoogle.com und ist wirklich eine hübsche Seite, wo sie, ich glaube, 3 oder 4 Datacenters vorstellen, mit Videos, weil gerade irgendwie auch Storytelling seit längerem irgendwie so im Äther herumschwirrt, es ist wirklich nett gemacht. Teilweise haben die ja irgendwelche komischen Graffitis drauf von irgendwelchen Künstlern und halt mit Hintergrundinfos dazu, warum der das so gemacht hat und bla. Also
es und das ist einfach sind alle Datensender,
die allen, gehört, alle glaube ich nicht. Ich glaube, es sind nur 3 oder 4.
Okay. Ja, 4 sind's.
Ja. Aber ich finde die Seite hübsch gemacht.
Ist die Frage, ob dort noch Server stehen?
Das weiß ich nicht. Nein, aber das eine ist relativ neu. Ich glaube, das steht in Belgien oder so irgendwo. Ja. Wie auch immer. Ja, ich finde die Seite einfach nett gemacht und es sind ein paar lustige Infos drinnen, die irgendwie, ja.
Stimmt.
Ja.
Ist schön.
Ja. Bin ich drüber gestolpert. So, was habe ich noch? Habt ihr alle schon den Sommerzeit-Jetlag abgelegt?
Gar nicht.
Du stehst einfach prinzipiell jetzt eine Stunde zu spät auf.
Nein, ich habe ein neues Rezept dagegen gefunden.
Wirklich?
Mich hat das immer fertig gemacht. Also mich hat diese Sommerzeit, Winterzeit, Jetlag und all diese Dinge einfach wirklich immer fertig gemacht, weil ich anscheinend so dumm bin, dass wenn sowas passiert, glaube ich immer, ich kann das durchtauchen. Ja.
Wie?
Oder
einmal nicht schlafen.
Genau, oder was? Einmal nicht schlafen oder einfach ein bisschen weniger schlafen und das geht sich schon aus. Also wirklich dumm. Ja. Und dieses Wochenende habe ich einfach die Umstellung komplett verpasst. Ja, ich habe die keine Sekunde am Radar gehabt. Ja.
Okay.
Alle, oder nicht alle, aber 50% meiner Uhren, die ich so
haben
überall habe,
haben sich automatisch umgestellt. Okay.
Die anderen hat meine bessere Hälfte umgestellt, mhm. ja, ohne meinem Wissen, und ich habe das einfach gar nicht mitbekommen.
Wirklich?
Und das ist das beste Rezept dagegen.
Du hast es ja auch nicht an den Kindern gemerkt?
Nichts, echt null.
Okay.
Null, null. Und ein paar Tage später habe ich wieder dran gedacht, so, ah, da war doch die Umstellung. Ja?
Okay.
Das ist ja herrlich.
Lustig.
Ja? Also wenn man das komplett ausblendet, ich kann es jedem empfehlen.
Okay. Ich werde es beim nächsten Mal probieren.
Probier es mal. Also mich hat es bis jetzt wirklich immer fertig gemacht. Niedergestreckt für 2 Wochen.
Ja. Nein, für 2 Wochen ist es
ja drin. Ja, bei mir schon wirklich. Wirklich.
Ja?
Es hat, okay. Ich bin sehr lang nachgehangen immer.
Nein, aber dazu gibt es eine nette Zeitsprungfolge, die wollen wir jetzt das auch stimmt, noch irgendwie ja. erwähnen zum Thema Sommerzeit. Ja, das war es eigentlich schon.
Zeitsprung?
Zeitsprung
Podcast.
Ist ein, ist,
muss man dazu sagen.
Ja, Entschuldigung.
Nicht, weil wir vorher bei YouTube waren, jetzt sind wir wieder bei Podcast.
Zeitsprung Podcast ist ein Geschichte-Podcast, sage ich jetzt mal. Also
zwei Historiker.
Erzählen Geschichten, genau.
Mhm. Apropos. Ich habe auch noch ein leichteres Thema.
Ja.
Also ich bin eigentlich nicht so ein Profi in dem Thema, sondern das ist eher von einem Kollegen von mir die ganze Zeit eingestreut worden in den letzten Wochen und Monaten. Es ist ein neues Computerspiel rausgekommen. Timbleweed Park. Ja.
Okay.
Das ist ein Point-and-Click-Adventure von den Machern von Maniac Mansion und Monkey Island.
Mhm.
Ja. Und war eine Kickstarter-Kampagne, also die haben das Ganze auf Kickstarter gehabt, haben richtig viel Kohle gemacht damit, haben irgendwie $600,000 damit gemacht und haben wirklich ein feines Point-and-Click-Adventure hingezaubert, das heute released worden ist. Kostet $20 oder Euro, ich weiß es nicht genau. Und sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Also zumindest mal YouTube-Videos dazu. Ist wirklich herzig gemacht, ist versetzt einen zurück wirklich in die Computerspielzeit unserer Kindheit. Super Soundtrack dazu, den man auch extra kaufen kann. Wirklich cool. Und sie haben auch die ganze Entwicklungszeit von dem Spiel mit Blog und Podcast dokumentiert.
Grafik schaut noch immer aus wie damals.
Aber ist wirklich, wirklich fein gemacht. Ja. Also bis ins letzte Detail und der gleiche Witz, wie er früher war. Du hast auch das gleiche User Interface. Also du hast irgendwie links unten in der Ecke hast du Open, Pickup, was auch immer zur Auswahl. Ja. Ganz, ganz cool gemacht. Und das Schöne ist halt, es ist nicht so wie früher, dass du wirklich warten musst, ja, bis der Rechner irgendwie so weit kommt. Ja, du musst keine Disketten wechseln oder sowas, sondern du hast wirklich ein super flüssiges Point-and-Click-Adventure mit extrem viel Charme und schwarzen Humor und Witz. Kann ich nur empfehlen. Also wirklich süß. Wir haben es heute kurz angezockt, weil es eben released worden ist heute. Ist eine gute Sache.
Ich bin in letzter Zeit 2 Spiele ein bisschen mehr gespielt.
Mhm.
Das eine ist SimCity, das ist jetzt auf Android portiert worden.
Mhm.
Das heißt SimCity Build It. Finde ich, weil du gesagt hast, hübsch gemacht. Ich finde, mir kommt der Charme irgendwie so nicht mehr. Ich finde, es schaut alles ein bisschen altbacken aus mittlerweile.
Ah.
Schau da mal die SimCity-Sachen an.
Gerne, aber ist das ursprüngliche SimCity oder ist das...
Nein. Vom Konzept her schon, aber die Grafik ist alles sehr modern und so. Ja. Also kannst du auch 3D dich drin bewegen in dem Ding. Aber es ist eine hübsche, tiefgehende Simulation, finde ich. Und jetzt in der letzten Woche ein bisschen angespielt habe ich Township. Das ist eine kindlichere Variante, würde ich sagen, von SimCity mit der bezauberndsten Grafik, die ich bisher gesehen habe.
Okay.
Bezaubernd zum pixelig oder was? Oder?
Nicht pixelig, sondern knuffig.
Knuffig.
Aber ein Township ist für mich kein wirklich sehr positiver
Begriff. Das stimmt. Der Name ist nicht
also ich positiv stehe, ich, also Township ist bei mir Südafrika ist gleich Südafrika, und, ja, ist gleich vor gedacht. Ort. Gerne.
Also damit hat es nichts zu tun, sondern es ist so eine Aufbausimulation, ja. Eine relativ einfach gemachte mit unheimlich viel Fokus auf bezaubernder Grafik. Also bei SimCity hat ja sehr viel von dem, was du in der Grafik siehst, auch eine reale Bedeutung. Also ja. Verkehrsstaus, die du siehst, haben auch Auswirkungen und so weiter. Das ist bei dem Spiel viel seichter, aber die Grafik ist bezaubernder.
Und da gibt es dann auch knuffige Erdbeben und knuffige...
Na, Katastrophen gibt es dort gar nicht bisher. Aber zum Beispiel einen Unfall, wo ein Radfahrer mit einem Autofahrer zusammengestoßen ist, offensichtlich.
Eine Begegnungszone oder was?
Und die zwei haben dann wild gestikulierend, sind da dort in der Szene gestanden und haben, es ist wirklich so herzig gemacht. Dann, man muss natürlich Lebensmittel produzieren, damit sich da was tut. Und der erste Schritt ist einmal, du musst das Getreide anbauen. Da siehst du die Leute, der Sense, dann musst du das rüber in die nächste Fabrik, da machst du dann Tierfutter draus, verschiedene Arten von Tierfutter. Und das Tierfutter gibst du dann zum Beispiel den Kühen. Am Anfang hast du drei Kühe, die stehen nebeneinander, schauen dich einmal groß an und muhen hin und wieder. Und wenn du ihnen kein Futter gibst, dann legen sie sich hin und schlunzen ein. Dann kannst du ihnen Futter geben, also so eins, was du vorher produziert hast. Dann wachen sie auf, sehen sie das Futter und fangen vom Falschen an die ganze Zeit. Das dauert dann 20 Minuten, du kannst das beschleunigen, indem du da was da drauf wirfst an Kohle, die du hast. Oder kannst
auch warten. Okay.
Und wenn die Kuh dann fertig ist, die Kuh wandelt ja das Tierfutter in Milch um, dann dreht sie sich um, steht mit prallem Euter da und du kannst sie sozusagen dann abmelden.
Also das ist so quasi Farmville-Prinzip.
Ja, total.
Aber kannst du da so Micropayments machen und dich irgendwie hochkaufen?
Ja, kannst du auch. Musst aber nicht.
Das ist das Nette bei Thimbleweed Park. Das ist wirklich klassisch. Ja. Da gibt es nicht online, da gibt es nicht Multiplayer. Da
also das ist
nicht
nur lokal am Rechner. Und
20 Euro, das Spiel gehört dir und du hast die Zack McCracken, Monkey Island-Erfahrung wie damals, nur wirklich nochmal viel geiler gemacht. Mit einem perfekten Soundtrack und so weiter.
Aber was ich nur erzählen muss, wenn man den Hühnern kein Futter gibt, dann zeigen sie mit dem Flügel drauf, dass sie da was haben wollen an Futter. Das ist so herzig gemacht, diese Animation. Also ich habe echt noch nie so bezaubernde Animationen.
Das ist ein Smartphone-Spiel oder was? Oder?
Android-Spiel. Ich glaube, es ist halbwegs sinnvoll eigentlich nur auf Tablets. Okay. Also es ist relativ viel halt am Schirm. Ja. Aber so bezaubernde Animationen habe ich eigentlich noch nicht gesehen.
Okay. Sehr
cool. Geht locker in einen Disney-Film rein, so diese Qualität von den Animationen.
Okay.
Lustig.
Wie heißt das nochmal?
Township.
Ah, Township, genau das.
Also der Name ist nicht so geschmeidig, aber...
Ja.
So, was habe ich da?
Thimbleweedpark.com.
Achso,
also ja, bist du beteiligt irgendwie?
Nein, gar nicht, aber ich habe das so,
noch nicht.
Ich habe das so nett gefunden. Also der Kollege von mir hat heute eben so quasi ein Let's Play veranstaltet am Abend in einem Konferenzraum und
das kann man vernetzt gemeinsam spielen?
Nein. Großer Fernseher und
ach so, okay.
Wir haben leider kurz, weil ich musste dann zum Podcast.
Jetzt sind wir schuld, oder was?
So gesehen, ja. Okay. Ja, aber ich habe es geschafft, beides zu bekommen.
Ja, passt.
Cool. Das Spiel anzocken, ja. Weil es gibt in den letzten Jahren gar keine Spiele, die mich irgendwie reizen. Das ist furchtbar.
Ja, ich bin da.
Ich habe
mir wird es jetzt wieder mehr gerade.
Ich habe eine lustige Erfahrung gemacht letzte Woche. Ich habe eine PlayStation 4. Ja. Ich habe mir irgendwie eingebildet, ich muss jede PlayStation am Release-Tag haben und das betreibe ich halt seit 4 Generationen. Ja. Und ich habe jetzt eine PlayStation 4. Ne? Und letztens wollte ich die wieder aktivieren und nimm so einen Drückerl. Kennst du den Begriff Drückerl? Also Controller?
Ja, so ein Controller halt. Ja,
ne? Den hat niemand gekannt in meinem neuen Arbeitsumfeld. Drückerl. Ja. Ich sag Drückerl dazu, also einen Controller. Ja. Will den aktivieren, die Batterie natürlich leer, steckt den an die PlayStation, lad den auf, will den aktivieren und es geht einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Und ich tue herum und überlege und vielleicht ist das Kabel kaputt oder das Drückerl, der Controller kaputt. Ja, nix. Ich bin draufgekommen nach einer Woche, ja. es sind die PlayStation 3 Controller, die ich da dranhängen will. Ah. Ich habe meine PlayStation steht so lang herum und sie ist so ungenutzt, dass ich nicht einmal mehr weiß, wie die Controller ausschauen. Ich bin dann wirklich wie ein Idiot vor der PlayStation gestanden, linke Hand mein Handy, rechte Hand der Controller, linke Hand Google Bildersuche, PlayStation 4 Controller.
Und der schaut einfach nicht so aus. Oder?
Das stimmt nicht. Ja.
Google lügt.
Nein, Google lügt nicht. Also, falls irgendjemand in meinem Umfeld zwei PlayStation 4 Controller zu viel hat, es sind meine.
Ja. Also, du findest sie
ich
nicht.
Ich finde sie anscheinend okay. nicht mehr. Ich habe zwei PlayStation 3 Controller gefunden, die okay. aber definitiv nicht passen.
Na, ja. Tja.
Ich habe bei tragisch. Xbox einmal umgestellt, ich glaube, seit zwei Jahren nicht mehr gestartet.
Ja, es ist schlimm.
Also. Nein, ich habe sowas gar nicht.
Das, was mich so.
Willst du das haben?
Nein.
Das, was mich so fertig macht heutzutage bei Spielen, und deswegen lobe ich dieses Spiel gerade so. Ja, du brauchst einmal eine State-of-the-Art-Konsole, du brauchst das ganze Zubehörzeug dazu, du brauchst irgendein Abo, ein monatliches oder jährliches, um online zocken zu können. Jeder Titel kostet zwischen 60 und 80 Euro. Es nervt einfach.
Ja, ja. Definitiv.
Und dann kannst du dir da drinnen noch in-game Sachen kaufen, die irgendwie ein Urlaubsgeld auffressen. Ja.
Na, da werfe ich noch ein Spiel in die Runde.
Ja,
bitte. Mini-Metro.
Mini-Metro.
Wieder ein Android-Spiel, um das zu widerlegen, dass man die High-End-Konsolen braucht, weil es reicht wieder Telefon oder Tablet.
Na klar, ja, das geht
auch.
Und
ich habe ja U-Bahnen so gern, daher passt das für mich. Es ist ein U-Bahn-Spiel.
Okay.
Nämlich es erscheinen auf einem am Anfang leeren Stadtplan, wo es nur Flüsse eingezeichnet gibt, oder Küste, je nachdem, was für Stadt es ist. U-Bahn-Stationen und deine Aufgabe ist, die U-Bahn-Stationen durch Linien zu verbinden und die Leute zu transportieren.
Mhm.
Und du hast verloren, wenn eine U-Bahn-Station zu voll wird.
Ja, es klingt stressig.
Mit einer total entspannenden Musik, aber es wird mit der Zeit dann ziemlich stressig. Und es ist ein richtig hübsches Strategiespiel.
Okay. Das ist so wie diese Flieger landen.
Oh ja. Das kenne ich, das kenne ich. Die Flieger landen am Flughafen.
Ja,
und
genau.
Aber du musst sie landen, du musst die Einflugschneise machen quasi.
Mit dem grafischen Appeal nur eines Liniennetzplans, wie man es kennt von den in der U-Bahn, die so hängen. Also wirklich nur die Knubbel, wo die Stationen sind und die Linien dazwischen. Und das war's.
Okay.
Und du siehst noch die Züge auf den Linien fahren. Und es gibt das, was ich auch sehr interessant gefunden habe, weil du ja gesagt hast, du bist Grafiker, dass das Tutorial lebt ohne Text.
Schön, ja.
Und ohne Sprache, sondern halt nur durch visuelle Elemente.
Da kannst du beim Hochladen in den App Store alle Sprachen einmal anhageln, ne?
Ja, genau.
Ja, das ist sehr angenehm.
Nein, ist wirklich, also von der Seite her auch sehr gut
gemacht. Also, wenn wir jetzt schon bei Android Games sind, ich spiele hin und wieder Altos Adventure.
Aha.
Ist irgendwie ein ganzer Kurs, ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, Lappe oder so irgendwas, irgendwie Finnland oder irgendwas Nordisches, keine Ahnung was. Obwohl, das kann auch nicht stimmen, weil man muss Lamas einfangen.
Südamerika.
Ist Südamerika, ja. Genau. Wie auch immer, auf alle Fälle ist man halt am Anfang Alto. Und Alto muss seine Lamas einfangen und hat dazu ein Snowboard zur Verfügung. Und das ist das schönste Parallax-Scrolling-Ding, das ich jemals gesehen habe.
Musst du mir zeigen.
Ja. Das ist wirklich hübsch gemacht. Du kannst dann halt mit dem Snowboard springen und auf irgendwo drauf und keine Ahnung was. Und in Wahrheit kann er nur Backflips machen oder auf irgendwelchen Linern entlang sliden.
Ja? Und Lamas
einfangen. Und es gibt dann noch so einen Flügelanzug,
sehr
wo du dann herumfliegen kannst ein bisschen länger. Ja? Aber es ist einfach wirklich hübsch gemacht. Es ist wirklich eine tolle Grafik. Nämlich, schön. Du hast immer so Tag-Nacht-Wechsel, dann schneit, dann regnet, dann gibt es ein Gewitter. Ist wirklich nett gemacht.
Heißt nochmal?
Altos Adventure.
Altos Adventure. Okay. Kommt in die Shownotes.
Ja,
kommt
in die Shownotes.
Sehr gut.
Weil ja gerade über Android.
Ja, wir sind kurz
abgegeben
in die Gaming-Schiene. Ja, dann.
Werfe ich auch noch ein Spiel rein?
Hört auch
noch
dazu.
Eins.
Hat
mich daran erinnert, an, was ich auch sehr gern spiele, Hill Climb Racing. Gibt es in Variante 1 und 2.
Halleluja.
Das ist nicht ein 3D-Rennspiel.
Nein, es ist wirklich 2D.
kein 2D-Rennspiel, du kannst nämlich auch nicht links und rechts fahren.
Das war nur,
es ist ein 1D-Rennspiel. Schneller und langsamer.
Ah, schön.
Ja. Ja, aber es geht dann trotzdem bergauf und bergab.
Bergauf und bergab.
Aber das kannst du nicht steuern, weil es geht halt bergauf und bergab.
Genau. Ja. Und das ist aber mit sehr hübscher Grafik jetzt mittlerweile gemacht. Das Einser-Spiel haben sie jetzt kaputt programmiert.
Okay.
Das ist de facto eigentlich nicht mehr spielbar, das ist in der neuen Variante, aber das 2 ist ganz hübsch gemacht.
Aber kennt ihr, weil ich spiele so ein Spiel jeden Tag in der U-Bahn, aber halt, ich brauche mir nicht mal ein Spiel installieren. Den Dinosaurier im Chrome kennt ihr schon, oder?
Ja.
Ja.
Also du schaltest einfach dein Internet aus? Oder,
nein,
oder,
naja,
oder
nein.
Oder hast du eine Seite, die ihn zum Abstürzen bringt? Oder?
Nein, ich habe ich wäre mittlerweile alt und kaufe mir nicht jedes Jahr ein neues Handy, sondern ich habe noch ein LG G2, das mittlerweile, glaube ich, 5 Jahre alt ist.
Okay.
Und das ist irgendwie grottig mittlerweile.
So das ist keine Website
Empfang
mehr unter Chrome.
Und in jeden U-Bahn-Tundel spiele ich den Dinosaurier, der halt herumhüpft.
Aber es ist kann man den extra aufrufen? Oder?
Nein, du musst einfach offline sein.
Ja, genau.
Ja. Und das schaffe ich aber dauernd.
Okay.
Ja. Also wer das noch nicht kennt, wenn im Chrome am Handy, das geht nur am Handy oder am Desktop-Rechner.
Desktop geht's auch.
Mit der Konsole, aber du musst ein mobiles Device emulieren, dann geht's auch. Ja. Ansonsten kannst du,
wirklich?
Du musst ihn mit Touch klicken.
Du musst ihn mit Touch klicken.
Genau, ein Touch-Device.
Geht das nicht mit Cursor-Tasten
am Desktop? Nein, geht nicht.
Okay.
Du musst mit einem Touch, da bekommst du ihn nicht. Du musst mit einem Touch-Device auf den Dinosaurier klicken, im Chrome, wenn du offline bist, und dann bekommst du ein ziemlich nettes Game.
Mhm.
Ist das nicht im Firefox der Dino?
Nein.
Chrome?
Im Chrome, ja. Definitiv.
Also ich kann es dir kurz simulieren. Neuer Tab, F12. So, dann mobiles Device, dann Network und offline. So, bumm. Und da kommt der Dino, und dann kannst du spielen,
Aber da kannst du nur hupfen, oder?
Du kannst nur hupfen. Ja. Aber du kannst lang hupfen oder kurz Game Over. Ja. Das war nicht so gut. Aber es ist herrlich. Also ich spiele das jeden Tag.
Das ist ungefähr Hillclimb Racing Niveau,
Genau.
Aber die Grafik ist schlechter. Und Upgrades gibt es auch keine für den Dino, oder? Kriegt der Spoiler?
Nein, der Dino, also vielleicht, so weit war ich noch nie, aber also du rennst in der Wüste und musst über Kakteen hüpfen, so Krüppchen oder einzelne, kleine oder große, und irgendwann einmal kommen da noch irgendwelche...
Kommt der Endgegner.
Nein, so Flugdinos, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, zu meiner
Schießen
Schande.
Schießen dich dann ab oder was?
Nein, aber die fliegen halt und kommen oben, also da musst du dann unten durchlaufen.
Ah, okay. Ja.
So ist das.
Ja. Nein,
ist total
in Ordnung.
Du, also das gehört zu einem Kit. Also das ist schon Bestandteil meines Morgenrituals.
Ja. Gut, was habe ich noch? Ja, über das will ich nicht reden.
Ach so. Ich könnte jetzt einfach irgendwas von deinen Shownotes vorlesen und dann musst du drüber reden.
Ja, ich wollte die ORF-TVD granten, weil ich an dem Abend so angefressen war, dass da nichts funktioniert hat. Das ist echt eine Katastrophe.
Ja, die brauchen einen Relaunch und dann ist alles gut.
Ja, aber das gar nicht, also kein einziges Video
hat
funktioniert. Keins.
Hm.
Auf jedes Video, das du so gegangen bist, hatte die Dauer von 0 Sekunden.
Mhm.
Und das war's.
Hosten die das selber oder ist das
noch ist die
oder Upper? Oder ist das Upper?
Ist Upper.
Hm. Dann solltest du über die Upper schicken.
Ja, Self-Hosting ist es.
Self-Hosting, genau. Ja, das soll sich mal ein Matrix.io und dann installieren und mal miteinander diskutieren, wie sie es besser machen.
Ja.
wie auch immer. Was habe ich dann sonst noch? Ja, ich habe mich mit Geofencing auseinandergesetzt. Aber es ist. Habt ihr Fragen dazu? Ich finde es relativ langweilig, das Thema.
Nein, es ist also Geofencing ist bei mir jeden Tag. Das habe ich voll im Einsatz.
Ja, okay, passt.
Alter Hut.
Nein, es geht zum Thema Programmieren selber.
Ja. Ach so, bei mir geht nur ein Licht an, wenn ich nach Hause komme.
Damit der Lava aus dem Fenster springen kann.
Genau, das hatten wir schon diskutiert.
Ja,
ich will den Liebhaber nie begegnen. Ja, deswegen geht eine Alarmlampe an, bevor ich nach Hause komme, so im richtigen Radius, damit er nicht in den Kleiderschrank muss, sondern sich noch rechtzeitig verziehen kann.
Ja.
Das ist einfach no conflict.
Genau.
Das ist, ich finde es modern.
Ja, nein, total. Das ist total erwachsen.
Schon. Ich glaube, dieses Thema werde ich nie wieder los.
Nein. Sport auf jeden Fall, viel Energie, Geld.
Ja, 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 also, ja. Aggressionen, Konflikte. Ja. Es ist Therapien mitunter. Ja. Ja.
Andere Option ist zweites Schlafzimmer.
Gut, wir lassen das Thema jetzt.
Aber da ist Geofencing deutlich billiger.
Du musst nicht antworten.
Ja, ja, egal.
So. Ah, jetzt dringe ich
nochmal
rein. Ja, aber
dann bin ich durch. Du hast noch was?
Ich habe noch eins.
Von deinen oder?
Das lange Thema.
Darf ich es vorlesen? Ich wollte es vorher schon.
Ja.
Postgres, Full Text, Solr, Elasticsearch, Search X und Sphinx.
Ja. Beim ersten war Tippfehler, das heißt Trigram, aber sonst.
Ach so.
Ja, sonst war alles richtig geschrieben und richtig gelesen. Ja, da kannst du nichts dafür. Ja. Das geht wieder mal, was ich ja hier auch schon hin und wieder gepitcht habe, um mein Panoptikum, um die Volltextsuche da drinnen. Da habe ich so meine Zores gehabt und habe das relativ lang jetzt mit den zwei Postgres-Varianten, die Datenbank Postgres mitliefert, ausprobiert. Mhm. Und bin zweimal mittelmäßig gescheitert. Das eine, die Standard-Volltextsuche funktioniert nicht, weil ich bin nicht sprachspezifisch. Also ich weiß nicht bei jedem Podcast, welche Sprache er hat. Oder besser gesagt, bei einem Suchergebnis will ich nicht den User zwingen zu entscheiden, ob er jetzt nach englischem oder deutschem Zeug oder anderem Zeug sucht. Mhm. Daher ist das ausgeschieden. Dann habe ich es jetzt relativ lang über einen Trigram-Index gemacht. Das funktioniert so, dass man im Prinzip jede Dreierzeichenkombination, die in allen Texten in der Datenbank vorkommt, in den Index schmeißt und damit findet er das dann schnell.
Okay.
Funktioniert an und für sich ganz gut, solange nicht Leute auf die Idee kommen, wie ein gewisser Herr Bendel, da nach zwei Wörtern zu suchen, die er durch Leerzeichen trennt.
Naja, ich meine,
so ganz normal, oder?
Hallo? Suche oder Suche? Ich meine,
ja, ich würde sie sogar unter Hochkomma setzen, wenn ich will, dass er den ganzen
Ding findet. Und dann Plus dazu setzen, wenn ich unbedingt will, dass
richtig,
es
so, ja, genau. Google sei Dank, wir sind
Google.
Wir sind verwöhnte Fratzen.
Ja, so ist es. Und dann habe ich eben angefangen, so diese einzelnen Sachen nachzuimplementieren. Wie eben diese Sache, wenn mehrere Spaces da sind, dann sind das einzelne Wörter und dann will ich die mit und suchen und dann auf einmal hat mein Index nicht mehr funktioniert, dann hat es statt 200 Millisekunden 7 Sekunden gebraucht, was dann auch nicht so geschmeidig ist. Das heißt, ich war nicht wirklich glücklich mit der ganzen Geschichte und gestern habe ich mir dann zusammengerissen und habe es neu implementiert und habe mir dazu die vier Varianten angeschaut, die da dahinter stehen. Das sind so die vier Open Source Volltextsuchvarianten, die für mich in Frage gekommen sind. Also Solr ist eine relativ alte Suchmaschine, da hast du schon mal, glaube ich, davon erzählt. Dass Sphinx ist ebenso eine Geschichte, die hat das hübsche Feature, das kann sich direkt an der Datenbank drankoppeln, ist in C geschrieben.
Ist auch ein Apache-Ding?
Ja, ich glaube, es ist auch ein Apache. Solr ist auch ein Apache. Dann hätte ich mir eins angeschaut, das heißt SearchX, das ist ein Elixir geschriebenes, was schön wäre, was in meiner Sprache sozusagen ist, aber leider noch so unausgereift, dass man es nicht wirklich installieren kann. Und dann bin ich am Schluss endlich dann wieder auf das zurückgekommen, was ich vor Jahren auch schon mal verwendet habe, das ist Elasticsearch, was ebenso wie das Solr auf Lucene aufbaut, was so eine Basissuchmaschine ist. Und das habe ich jetzt gestern in einer Kraftaktion das Ganze umgestellt und umgeschrieben und jetzt schaut meine Suche mehr nach einem Google-Ergebnis aus, als nach diesem alten.
Ich muss dich jetzt auch loben, weil ich habe mir das heute angeschaut. Puh, ist das schnell.
Das fetzt.
Ist so cool.
Also die Suchmaschine selber ist belastet in der Größenordnung zwischen 4 und 7 Millisekunden. Und ich reiche diese Suchergebnisse dann noch an, um so Sachen wie zu einem Podcast die Kategorien, wo es drinnen ist, bei einer Person das Bildchen dazu und solche Sachen. Und damit lande ich bei einer Serverlast von etwa 50 Millisekunden und Roundtrip-Zeit vom Client übers Internet zum Server und wieder zurück bis zum vollständigen Rendern von der Seite sind 600 Millisekunden.
Boom. Nein, aber es geht wirklich zackig. Okay. Also das ist wirklich, wirklich geil.
Schön flott.
Ja.
Und was auch ganz nett ist bei Suchmaschinen, im Gegensatz zu so Datenbank-Suchmaschinen, dass der nicht über den Index sozusagen drüber rattert, sondern das ist effizienter implementiert. Heißt mit anderen Worten, auch bei Google, wenn du dort auf die Ergebnisseite 700 klickst, dauert das ident so lang, wie wenn du auf die Ergebnisseite 1 klickst. Während bei einer Datenbank-Suchmaschine, der geht sozusagen durch den Index durch und es wird immer spurlangsamer. Ja, klar. Und das spart man sich auf die Art und Weise auch. Na, das war ein positives Ereignis jetzt.
Das muss ich nochmal positiv erwähnen. Ja. Ich war wirklich beeindruckt, wie ich das heute ausprobiert habe.
Ich hatte kürzlich auch ein Millisekundenproblem, das zu einem Sekundenproblem geworden ist, das zu einem Minutenproblem geworden ist. Ich beschäftige mich gerade zum ersten Mal in einer wirklich großen Größenordnung mit SAS, also mit intelligenten CSS.
Ja. Also SASS,
glaube ich. SASS oder SCSS. Und ich habe halt ganz viele quasi Komponenten, die halt was von ihren Eltern Komponenten erben und die wiederum wieder von ihren Eltern und so weiter und so fort, so wie man das halt macht. Ja. Und ich habe so die Idee gehabt, na klar, wenn ich irgendwo so quasi auf dritter Ebene bin, importiere ich immer die Ebene davor und davor und davor. Ja? So wie man das aus normalen Programmiersprachen halt kennt. Ja? Berichtigt mich, wenn ich da falsch liege.
Vererbung halt.
Genau, Vererbung. Bei SAS schießt du dir sowas von ins Knie, wenn du wirklich einen File-Import machst. Ja? So quasi auf das Element davor.
Okay.
Weil SAS versteht nicht, dass also quasi dieser File schon mal importiert wurde. Ja? Das heißt, er macht das immer wieder und immer wieder und immer wieder.
Also das ist eine Endlosschleife oder was?
Ja, nicht eine Endlosschleife, aber du kannst dir dann durchaus einmal so, weiß ich nicht, 200, 300 Imports kannst du dann einmal starten in deiner SAS-Pipeline und von den 2 Sekunden Kompilierzeit bist du dann auf einmal auf einer Minute. Ja.
Aber ganz, kommt ganz am flott. Schluss trotzdem ein halbwegs brauchbares CSS raus?
Es kommt genau das, es kommt genau das raus, was du willst. Ja? Nur so quasi, er macht jeden Import auf ein neues. Er checkt dann zwar, okay, habe ich schon. Ja? Aber also nein, checkt er nicht, sondern er importiert.
Jetzt nochmal.
Ja, das aber, das ist ein Thema vom Preprozessor, dass es falsch macht.
Ja, es ist ein oder Thema vom Preprozessor.
Oder
es
ist dein Fehler, dass du das importiert, nochmal importierst. Ne?
Genau, ja. Also, ja klar, ja. Aber es ist halt meiner Meinung nach recht hässlich, dass du irgendwo an einer zentralen Stelle alles importierst, ja, alle Files quasi zusammenfasst und dann sagst, mach mal.
Okay.
Ja. Sondern ich hätte halt gern, dass irgendwie die eine Komponente nur von so quasi der Komponente, von der sie erbt, was weiß. Ja.
Probier einen anderen Preprozessor. Gibt es eh hunderte auch wieder.
Da gibt es eh hunderte, aber es gibt halt
ein schönes Tool, das schön ist.
Es gibt schon, danke. Okay, auch das haftet mir jetzt an. Es gibt sicher schon was, das so quasi das handelt, ja, dass du nur einmal importierst ja, und das dann ausschließt. Aber halt so in der klassischen Preprocessor, bei den klassischen ist das noch nicht implementiert. Also Gulp SAS oder wie sie alle heißen. Ja. Ja, die können das einfach nicht. Und das hat dazu geführt, dass eben meine SAS-Pipeline statt 2 Sekunden eine Minute oder 2 gebraucht.
Ja, meine Güte.
Ja, ist total praktisch.
Ja, schnell was ausprobieren geht halt nicht
mehr. Nein, geht halt nicht mehr, ja. Eine Zeile hinzu, Kaffee holen. Ja,
habe ich ja auch gelernt. Drum sein, dass man
da was versteht. Ich verstehe das auch nicht ganz, aber
ja, ich habe ja einen anderen Ansatz zu CSS und so. Also das, weiß nicht, bei mir ist das einfacher.
Ja. Ja, ich verwende SAS nicht, also.
Ich schon, also auch zum Beispiel den Jekyll Octopod lebt von SAS.
Okay.
Und im Prinzip sind da sogar 2 Frameworks hintereinander genutzt. Mhm. Also einerseits das Bootstrap und dann das Bootflat.
Mhm.
Beide fröhlich mit SAS und das eine hat, glaube ich, weiß nicht, 2000 Files und das andere, weiß nicht, 800 oder so. Mhm. So eine Sekunde, glaube ich.
Ja, klar. Ja. Wenn du es richtig machst.
Ja, ja. Aber wieso hierarchisch? Wieso so hierarchisch importieren?
Naja, also quasi, ich hab eben eine Basiskomponente und dann irgendwelche Erweiterungen dazu und dazu und dazu und dazu. Ja? Und so quasi,
Aber wenn ich es schon einmal importiert habe, wenn ich es dann wieder importiere, ist das ja paradox.
Eben, ich denke mir auch, dass
ich sehe nicht, wie ich das Problem
fahren kann. Schon mal importiert ich integriere an einer Stelle so also quasi eine Komponente und die will ich an einer anderen Stelle auch haben.
Ja. Aber das ist ja der Schmäh vom SaaS, dass du sie auf die zugreifen kannst, weil du das über Variablen ansteuern kannst. Ne?
Ja, schon. Ich muss es dir an einem Beispiel zeigen. Ja. Ja. Das macht es irgendwie dann klarer. Aber Fakt ist, SaaS und doppelte Imports, ja, killen dir einfach die Pipeline. Ja. Mhm. Machen das Ding wirklich, wirklich langsam. Mhm. Ja. Dramatisch langsam. Ja.
Aber trotzdem, das Ergebnis am Schluss stimmt.
Ist genau das Gleiche. Ja, okay. Es ist genau das Gleiche.
Okay. Ja. Das ist schon mal viel.
Ja.
Was hätte sein können, dass dann alles doppelt und dreifach irgendwo im
Nein, steht? Nein, nein,
das nicht. Okay. Hm. Gut. Du hast noch Ansible, Puppet und Chef.
Jupp. Das ist wieder so SysOps-Zeug. Diesmal eine andere Ecke, nämlich Automatisierung, nennen wir es so. Ich bin jetzt ein bisschen am Basteln, alle Deployments und alle Installationen, so, die ich so mache, nicht mehr nur zu dokumentieren, sondern auch zu automatisieren, sodass es reproduzierbar wird.
Okay.
Und da tendiere ich jetzt, also früher habe ich es mit Puppet und mit Chef probiert, nachdem ich ein Ruby-Mensch war oder auch noch bin und die ursprünglich beide in Ruby geschrieben waren. Jetzt fange ich gerade mit Ansible an, was eigentlich in Python geschrieben ist, daher sozusagen fremde Welt oder alte Welt, weil früher Python habe ich vor, ich glaube, 12 Jahren das letzte Mal wirklich intensiv gemacht. Aber das funktioniert eigentlich recht gut. Also wer an sowas interessiert ist, sich so Installationsorgien sozusagen zu skripten, da ist Ansible recht hübsch.
Okay. Das verwendest du jetzt schon Sprache. Produktiv oder?
Also den produktiv. Ersten Sachen, ja, bisher ist es halt so Skripten ein bisschen, aber. Okay. Also User-Switchen und so Sachen funktioniert sehr gut und sie haben Unmengen Module vorgeschrieben. Das ist auch wieder so, da gibt es so Playbooks, die man dann von anderen Leuten auch importieren kann, wieder mit dem gleichen Drawback, nicht? Man sollte sich anschauen, was man da importiert. Mhm. Aber man kann halt viel abkupfern. Aber sie haben selber echt viel Zeug drinnen. Also da sieht zum Beispiel ein Git-Modul drinnen, sodass du eben nicht die riesen Git-Dinger dir selber schreibst und dann per Bash importiert oder sonst irgendwas, sondern das ist halt ein Git-Modul und so
solche Sachen. Okay.
Oder ein Apt-Modul. Letztens erst gestoßen über Apt im Gegensatz zu Apt-Get. Kennst du das?
Ja, sicher.
Als User-Interface sozusagen, was mehr menschenspezifisch ist,
weil es Fortschritts... Also ich verwende halt eigentlich immer D-Select.
Ah, noch rudimentärer.
Ja, rudimentärer nicht, ist halt irgendwie so ein Encursis oder was auch immer. Mhm. Eigentlich noch, nein, nicht einmal das, ist einfach nur schier. Aber das war der erste Paketmanager, der verwendet natürlich eh auch apt oder apt-get oder was auch immer. Aber
mir wäre das nicht bewusst, apt-get ist eigentlich für Maschinen geschrieben und apt für Menschen sozusagen.
Genau, von der Ausgabe her.
Habe aber die letzten, weiß nicht, 15 Jahre immer nur apt-get verwendet.
Nein, ich habe immer nur D-Select verwendet. Weil da kann man irgendwie suchen und keine Ahnung was. Ja. Gut, zum Abschluss. Netter Twitter-Account namens Burnt Your Tweet. Habt ihr davon gehört?
Der Roboter, der die Donald Trump-Tweets
genau. Also prinzipiell ist das eine Maschine. Ne? Da gibt es einen Thermodrucker, also halt auf Thermopapier. Und diese Maschine hängt halt an irgendeinem Twitter-Account dran, also den halt monitort, mehr oder weniger. Dann druckt dieser Drucker diesen Tweet aus, dann kommt ein Messer, der schneidet quasi das Papier ab, es kommt irgendwie ein Greifarm, nimmt dieses Papierl, dann fährt der Greifarm irgendwie halt um 180 Grad herum, da brennt ein Zippo-Feuerzeug,
schön.
Das zündet dieses Papierl an, und dann fährt der Arm irgendwie noch, weiß nicht, 10 cm weiter, da ist ein Aschenbecher und lässt das Papierl fallen.
Ja. Sehr schön.
Und dann, keine Ahnung, ob das wirklich automatisch passiert, aber es schaut wirklich so aus, weil es dauert immer so 10 Minuten, bis das Ding antwortet. Antwortet diese Maschine auf den Tweet mit dem Video,
wo Nein.
das passiert. I have burned your tweet.
Das ist gut. Na, dann kann ich mit meiner Extension einpacken. Ich habe mir vor kurzem...
Hat die Comic Sans Extension oder was?
Ja, nein, es hat irgendjemand eine Extension geschrieben, die auf den Twitter-Account von Trump halt irgendwie festgepinnt war. und alle, also eine Chrome-Extension und alle Tweets vom Trump in einer kindlichen Kriegsschrift geschrieben hat. Und das ist ja nicht lustig, wenn du diese Extension installierst. Aber wenn du zwei Wochen später schon vergessen hast, dass du das diese Extension installiert hast, du bist auf Twitter und liest irgendwo in deinem Stream auf einmal einen Trump-Tweet und der ist in dieser Kriegsi-Kraxi-Kinderschrift geschrieben, dann brichst du nieder. Also es ist wirklich herrlich.
Ja.
Kann ich empfehlen.
Stimmt.
Ja, habt ihr das mitgekriegt von dieser Schilder-Skandal, unter Anführungszeichen? Es wurde getwittert, ein Bild eines Schildes von den Londoner Verkehrsbetrieben.
Ah, ja, das habe ich am Rande mitbekommen, ja.
Wo drauf gestanden ist, also so eine Botschaft an den Terroristen, naja, der da jetzt diese Terroranschlag
oder generell an Terroristen.
So. Generell, ja. So, wir lassen uns nicht unterkriegen.
Wir sind London, genau. Geht schon. Ja.
Ja. Und das wurde das ist auch so mit einem Generator erzeugt, wurde für echt gehalten, dieser Tweet von einem Abgeordneten des Unterhauses.
Okay.
Und dann dort auch zitiert und vorgelesen und so weiter. Die Botschaft ist okay und so weiter,
ja.
Das ist ja nicht, aber es ist ganz witzig irgendwie, weil dann auch wieder diskutiert worden ist. Wir haben ja die Diskussion rund um die Fake News.
Mhm.
Ist es jetzt Fake News oder ist es das nicht?
Es Gute hat halt irgendjemand ein Bild gemacht.
Es hat jemand ein Bild gemacht, das war nie auf einem Schild in einer Tube-Station.
Ja. Aber das heißt nicht, dass es Fake News ist.
Und also, mittlerweile hat es so eine Bekanntheit erreicht, dadurch, dass das eben dieser, dass das im Unterhaus gesagt worden ist, dort wieder auf Video aufgenommen worden ist, hunderte und tausend Male geteilt worden ist und die Botschaft an und für sich ist ja echt, ist mittlerweile so bekannt, das ist von einem englischen Arzt, der dieses Schild eben erzeugt hat und diesen Generator gibt es eben auch im Internet und so weiter. So habe ich das ganz nett gefunden, wie sich diese Diskussion so ein bisschen umgedreht und einen anderen Spin gekriegt hat da jetzt.
Ja, stimmt.
Naja, sind wir durch, oder?
Ja, weil wir sind eh schon knapp an 2 Stunden und ich habe bei Auphonic nur 2 Stunden.
Ja, wir sind schon genau auf 2 Stunden. Hast du noch eine nette Nummer?
Nein, nein, habe ich nicht.
Nicht?
Ich könnte sie ja jetzt auch nicht spielen, ich wüsste nicht, wie ich das da jetzt...
Okay.
Kein Soundboard. Nein, das kann ich ein Soundboard von Ultraschall in ein YouTube-Video reinschmeißen? Das wäre mal eine Erweiterung, ha?
Ja, schon. Wieso geht das nicht?
Ja,
ist ja Wahnsinn.
Die suchen übrigens gerade Lua-Entwickler.
Ja, habe ich auch gehört im letzten Freakshow-Podcast. Ja. Viel Spaß.
Ich wollte ja auch gerade sagen, aber ich habe es mir nicht getraut, weil ihr das sicher toll findet. Aber
nein,
Lua ist für mich irgendwas Hawaiianisches.
Ja, genau.
Fertig, oder? Da betrinkt man sich Ukulelenmusik dazu. Nein, das heißt Luau, oder?
Aloha.
Nein, Luau ist das Fest.
Luau? Kenne ich mich nicht aus.
Ja. Ich kenne jemanden, der schon auf Hawaii war.
Ich glaub, ja, aber
wir sollten jetzt, glaube ich, wiki Schluss machen.
Ja, ich dringend.
Okay. Also,
bevor man noch irgendjemanden beleidigen.
Ach.
Na gut, ich sage vielen Dank. Es war sehr nett. Bis zum nächsten Mal und ich spiele jetzt das Outro, würde ich mal sagen. Ne? Warte, ich mute jetzt einmal alle.